Wir sind das Rumble Pack. Drei kleine Schergen. Wir sind das Rumble Pack. Drei Jungs vom gleichen Schlag. Wir sind das Rumble Pack. Das ist ein Schlagerhit. Und alle deine Mo's klatschen diesen Hit jetzt mit.
3, 2, 1.
Das Mikrofon an, der Podcast für Gaming vom Beta-Gesang. Die Zukunft der Spiele, du kannst sie jetzt sehen. Drück doch einfach Play für das Rumble Pack, Rumble Pack. Vom grünen Virus angesteckt. Rumble Pack, Rumble Pack. Die Lieblingsbastis sind jetzt back. Rumble Pack, Rumble Pack. Haben einen coolen
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin wieder da. Ich habe es vermisst. Über einen Monat war ich verschwunden. Deswegen heißt die Folge heute auch alles über Jules. Und die anderen beiden haben so gut wie gar keinen Redepart. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn, wie wir alle wissen, kann ich am besten unterhalten.
Das ist ja auch kein Wunder. Denn du bist Comedian, Hundefreund, Übersetzer, Spieleredakteur, Autor.
Und ich habe meinen Führerschein seit 10 Jahren. Das ist auch sehr wichtig. Ich würde sagen, fangen wir erstmal damit an und begrüßen meine Kollegen. Den einen habt ihr gerade schon gehört, das ist der Tim Hielscher. Hallo Tim!
Seid gegrüßt, hallo!
Hallöle. Und natürlich auch immer dabei unser aller Sonnenschein und die gute Laune in Person, Max Nikolas Maria von Nachtsheim.
Ich höre da so eine gewisse Ironie raus, die mir nicht passt eigentlich. Schönen guten Tag, Julian.
Hallo Max. Ich hoffe, du bleibst trotzdem bis zum Ende da, ja. Auch wenn dir das jetzt nicht gepasst hat. Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da bin. Also ich übernehme jetzt mal euren Part, wo ihr das hättet sagen können.
Und wir nicht,
ich war ganz weit weg, aber davon erzähle ich gleich. Und es ist blöd, wenn ich mich jetzt selber frage, wie es mir gehen würde. Und um da aber mit der Tradition nicht zu brechen, Entschuldigung, frage ich mal zuerst den Tim. Tim, wie geht's dir? Was hast du so erlebt in den letzten, gefühlt 3 Wochen ungefähr seit der letzten Folge?
Mir geht's ja gut, danke der Nachfrage. Ich bin meine Winterdepression los. Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, habe so gedacht, ich sehne mich jetzt so nach besserem Wetter und dass man wieder ein bisschen Vitamin D ist es, glaube ich, ne, abbekommt, ein bisschen mehr Sonnenstrahlen und dann geht's mir auch wieder besser, das ist gut fürs Gemüt und habe so ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass ich so denke, jetzt ist der Sommer da, jetzt ist mir warm und jetzt fühle ich mich immer noch scheiße. So war es zum Glück nicht, ich bin mega glücklich darüber, wie das jetzt die letzten Tage war. Letztens war ja so ein richtiger Sommertag, das war, glaube ich, ein Sonntag, unfassbar, man könnte eigentlich schon baden gehen. Tat richtig gut, hab auch relativ viel Zeit draußen verbracht, auch wenn wir jetzt ziemlich viele geile Spiele am Start hatten und ich auch trotzdem relativ viel gespielt habe, draußen musste sein und dementsprechend fühle ich mich auch wieder sehr viel besser, obwohl ich bin jetzt auch wieder ein bisschen krank. Gestern war ich zum Beispiel, ging gar nichts, so Halsschmerzen und so ein Scheiß, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Jetzt bin ich gerade auf Medikamenten, deswegen geht's und freue mich auf diese Aufnahme. Was habe ich erlebt? Ganz kurz noch nach dem besten Auftritt der Autokinotour, habe ich mir sagen lassen. Ich war nur auf dem. Aber in Hamburg war ja der letzte Auftritt von im Autokino. Und danach gab es ja diese Aftershow-Party, kann man sagen, in der Dreizimmerwohnung. Eine ziemlich geile Location in Hamburg. Und der gute Enrique hat gesagt, heute ist geschlossene Gesellschaft. Meine Bar ist nur für Autokino-Besucher offen. Und diese Dreizimmerwohnung ist halt wirklich wie so eine 70er-Jahre Oma, Wohnzimmer, ja, wie sowas eingerichtet, super bequem mit schönen Sofas und war einfach eine tolle Atmosphäre, weil halt nur Leute da waren, die auf dem Event waren. Nur Max hat eigentlich gefehlt, ansonsten waren alle da und das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und das wollte ich nochmal lobend erwähnen und danke an Enrique aussprechen. Und dann war ich auf dem Terrassenfest in Osnabrück, da hat ja die Ries aufgelegt, was ziemlich cool war. Und da nach dem Event, das wollte ich gerne noch erzählen, also nachdem sie aufgetreten ist, haben mich halt noch ein paar Leute angesprochen, weil die halt gesehen haben, dass ich da gefilmt habe. Haben die halt gefragt, ja, kannst du noch mal Larissa herholen, wegen Foto machen und so weiter. Habe ich gesagt, kann ich nichts versprechen. Hat sie dann auch gemacht, die haben sich ganz toll gefreut. Und dann man muss sich vorstellen, das ganze Event war mega geil, mega angenehme Leute, es waren halt Studenten. Also keine Asis, also nicht so Fußball.
Wer hat denn auch sonst Zeit?
Ja, ja, genau, also das war richtig. Das war halt, genau, es war halt direkt auf dem Campus, ne, natürlich. Dann ist es so, dass es nur Studenten Zeit haben. Und was ich damit sagen wollte, ist, du hast halt nicht so diese Fußball-Asis dabei, du hast nicht so diese, ja, diese schwierigen Menschen, sage ich mal, die man sonst eigentlich bei solchen Events immer wieder antrifft, gerade wenn es gratis ist. Und so gesehen war das eigentlich eine super Atmosphäre. Also ich habe noch nie so einen netten Moshpit erlebt. Wir waren halt mittendrin und trotzdem hatte ich relativ wenig blaue Flecken und keiner hat mit Absicht irgendwelche andere Leute asozial angerempelt. Also das war auf dem Rockstar-Konzert bei dem in Porta Westfalica auf dem Festival. Da war ja so ein Typ, der hat ja nur Aggression ausgelebt bei sowas. Sowas gab's halt gar nicht. So, und alles nur nette Leute. Und auch Hörer von uns waren tatsächlich da. Ich habe immer gedacht, so Studenten sind zu schlau für uns, also die hören kein Rumblepack, aber ein paar gibt's wohl doch. Und dann kam aber einer an, da direkt als Larissa halt Fotos mit Fans gemacht hat und ich da so ein bisschen den Türsteher, den Bodyguard gemacht habe, irgendwie hat sich das gerade so ergeben, aber Security war in der Nähe. Und dann kam aber so ein völlig besoffener, offensichtlich auch Student, der meinte, er muss da durch, weil er pissen muss. So. Er muss halt in den Backstage-Bereich. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so voll war. Und er hat gesagt, so, lass mich da durch, ich muss pissen. Ich so, ja, da kannst du nicht pinkeln, da geht's nicht zum Pinkeln, so, das ist der Backstage. Ja, ich muss da durch, lass mich doch jetzt pissen, sonst tust du immer so nett und jetzt bist du so scheiße. Ich so, hä, wieso? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Guck mal, da hinten habe ich immer so gezeigt, war immer ganz freundlich zu dir. Ne? Ich habe gesagt, hier, guck mal, da hinten, mein Freund, gehst da hinten jetzt lang und da ist die Toilette, da kannst du pinkeln, so wie du lustig bist. Aber ich schwöre dir, hier ist keine Toilette. Mann! Du verficktes Arschloch. Und es wurde immer schlimmer. Hurensohn und keine Ahnung, was er gesagt hat. Aber man hat ihn halt sehr schlecht verstanden, dadurch, dass er so durch den Alkohol so genuschelt hat. Und ich war immer noch sehr freundlich, aber er kam halt immer näher ran. Und dann irgendwann hat Finn halt, mein Kumpel, den Security-Mann geholt. Und der hat ihn dann aber ziemlich rabiat. Sah so ein bisschen aus wie Kratos, der Typ. So. Also Glatze, ziemlich muskulös. Und der hat ihn dann ganz schnell weggeräumt. Das war die einzige negative Erfahrung da, ansonsten waren alle sehr nett. Terrassenfest Osnabrück, großes Lob auch an diese Veranstaltung.
Ich freue mich aber, ich finde es aber sehr amüsant, dass so sollte ich es eher formulieren, dass der Typ dann nach Hause ist, seinen Rausch ausgeschlafen hat und am nächsten Tag aufgewacht ist und dachte, wow, der Tim von Runpack ist so ein Hurensohn, der hat mir verboten, auf Klo zu gehen. So
einfach. Ja, ich bezweifle, dass er sich halt irgendwas erinnern kann. Geschweige denn, dass er weiß, wer.
Finde ich sehr amüsant.
Was Rumblepack ist.
So. Also ich dachte, weil er irgendwie sagte, sonst bist du doch...
Ja, genau. Der war vollkommen dicht. Also der hat keine Ahnung gehabt. Also das würde mich sehr wundern.
Okay. Ich dachte vielleicht, dass er deswegen irgendwie Podcasts oder so kennt. Vielleicht. Nun gut. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr aufreibenden Abend.
Ja.
Max, was geht denn bei dir so und wie geht es dir so?
Ich habe die Tour überlebt, was eine sehr, 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 sehr schöne Tour war. Also ich habe im Vorfeld ja gedacht so, weil die Verkaufszahlen, wir hatten aber auch super wenig Werbung gemacht die ganze Zeit. Man hat es immer mal erwähnt und halt einmal Plakat und so gepostet, aber dann noch lange nichts. Dann habe ich irgendwann gemerkt so, ja, vielleicht muss man nochmal anfangen mit Werbung und auch mal irgendwann die Gäste sich zum kümmern und so. Und dann ist das ja nochmal alles irgendwie sehr angezogen und dann hatten wir eine wirklich sehr, sehr schöne Tour, die sehr auch jeden Abend durch die Gäste und durch die anderen, also die Locations waren auch alle sehr unterschiedlich, so auch vom Stil her. Hatte jeder Abend so seine Variablen, die den Abend besonders gemacht haben. Ich war nicht so zufrieden mit Berlin, weil, das habe ich alles schon tausendmal erklärt in den Tagebüchern und so.
Man hört ja immer, dass das Berliner Publikum so schwierig sei. Das hört man ja nicht nur bei euch, ne? Die haben, weil die wohl die auch die größte Auswahl haben, ne? Die haben in Berlin ist halt immer irgendwas, die haben eine Riesenshow und deswegen haben die oft so eine Anspruchshaltung, so von wegen, wenn ich schon meinen Abend für euch opfere, kann man schon sagen, dann müsst ihr mir auch was bieten. Aber auch genau das, was ich gerade will. Und ich glaube, das klang für mich plausibel, als ich das mal gehört habe.
Ja, aber ich muss sagen, dass ich das, also wir haben mit Nukular viermal in Berlin gespielt und ich hatte dreimal einen tollen Abend und der vierte Abend okay. In Berlin, das war der letztes Jahr auf der letzten Tour, der war nicht gut, aber das lag nicht am Publikum, das lag in erster Linie ein bisschen an uns. Und
am Thema Disney, glaube ich, das kam auch nicht so gut an.
Ja, aber das, also was mich bisher immer noch nicht erschlossen hat, warum Disney nicht funktioniert. Also irgendwie
das
liebt
doch, auch.
Jeder liebt doch eigentlich Disney, aber gut. Vielleicht haben wir es auch einfach falsch aufgezogen. Also es ist dann scheiß drauf, ich würde da jetzt nicht dem Publikum die Schuld geben, sondern schon auch in erster Linie uns. Und aber also, Berlin ist immer auch so ein bisschen so Political Correctness. So. Ich habe es auch in der neuen Intime Stunde angesprochen, dass mir dann ein, wir haben über Eisdielen gesprochen und ich habe von einer Eisdiele im Rottgau erzählt, die immer noch auf ihrer Karte, warum auch immer, im Jahre 2018, ich sag's jetzt mal politisch korrekt, den Eis mega verkauft. Und wo man immer so davor steht, denkt sich so, sag mal, was ist eigentlich los?
Habe ich das nicht erzählt vom Bremer Freimarkt? Da war das nämlich genau so. Also das stand da oben auf diesem Schild dran. Also so richtig nicht so billig auf Pappe geschrieben, sondern richtig ein edles Schild, wo drauf stand Eismega. Also rafft man nicht. Oder halt auch sowas wie Schokomoor ist ja noch vergleichsweise harmlos, aber es ist natürlich auch überhaupt nicht politisch korrekt. Aber das sieht man noch relativ oft. Also in so altdeutschen.
Das gibt's immer noch so, aber ich finde das ja alles immer nur so, also es ist natürlich irgendwie krass absurd und es ist auch zu verurteilen, aber es ist auch immer so, es ist schon wieder fast komisch, weil es einfach, also es kann, es ist einfach so, ey, es ist 2018, ihr habt ein Schild hängen, was ist hier los, Alter? Und also vor allem auch nebendran ist halt auch ein Asylantenheim und sowas, weißt du, also dass da noch keiner den Laden angezündet hat und so, aber egal. Und das habe ich dann erzählt. Und ich habe aber nicht, hab's halt so ausgesprochen, wie es halt da steht. Und das wurde vom Publikum so abgelehnt, dass mich das komplett rausgebracht hat. Und dass ich den ganzen Abend dann auch keinen Bock hatte, mehr zu sprechen so richtig. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte so, also ich habe die Eisdiele ja nicht gebaut, Alter. So, weißt du? Ja. Aber gut. Das war irgendwie, waren noch zwei, drei andere Momente dabei, so wo ich mir dachte so, ja, ich glaube, ich habe einfach keine Connection mit dem Publikum gehabt. Und irgendwann habe ich mir den Auftritt nur noch angeguckt. Dann habe ich mich einen halben Liter Eierlikör besoffen, weil Casper gesagt hat, trink das jetzt. Dann habe ich das getrunken auf der Bühne. Das Publikum hat nur mit großen Augen mich angeguckt und hat gesagt, wow, der hat gerade einen Becher Eierlikör geäxt und na gut, deswegen war Berlin nicht so toll und dann, ja, ich fand die Tour ganz, ganz toll, war ganz, ganz toll, war aber 4 Wochen mit Vorarbeit, mit Zeug, war ja auch so krass krank, als wir das letzte Mal noch gepodcastet haben hier mit Far Cry 5, da war ich ja noch relativ krank, dann ging es ja nach dem Podcast im Endeffekt direkt in die Vorbereitung, es hieß, ich war einfach 3-4 Wochen nur unterwegs, deswegen, als letzte Woche diese schöne Woche war, ich kam nach Hause, Montag war der letzte Gig, Dienstag kam ich nach Hause und bin dann nur noch so, okay, pass auf, ich gehe einkaufen und sonst bleibe ich zu Hause und alles, was ich tue, mache ich von zu Hause aus und dann war ich einfach nur noch zu Hause und habe nur noch zu Hause meine Zeit verbracht, was halt super perfekt kam, war dann, dass halt donnerstags direkt irgendwie God of War kam. Und war so, ja, fett. Und dann habe ich halt einfach nur, während draußen, glaube ich, das beste Wetter war, was man sich im April hätte vorstellen können, war ich einfach nur so hinter zugezogenen Fenstern. Und waren immer so, du musst mal rausgehen, du musst doch mal rausgehen. Auch so fremde Leute, die dann so schreiben im Internet, ne? Da könnte ich ja, kriege ich ja eh das Kotzen. So, du musst doch rausgehen, ist so schönes Wetter. Was, und die, also, ach so, dass die das nicht nur so aus Jux sagt. Ich finde es ja schon scheiße, wenn es einer aus Jux sagt mit so einem Smiley. Aber wenn dann Leute wirklich so, ich finde das sehr traurig, wie du lebst. Man ist so, fick dich, Alter, was geht dich das denn an? So, ich war gerade 4 Wochen unterwegs. Ich war jeden Tag draußen. Ich geh jetzt nicht raus, Mann. Deswegen, ich fand's sehr gemütlich. Ich hatte das sehr, sehr gut. Und seitdem halt wieder Arbeit. Und dann halt jetzt hier, also ich habe jetzt einfach keine tollen Anekdoten zu erzählen. Aber ich habe Infinity War gesehen und Julian ja auch. Und wir sind alle sehr begeistert. Und du wirst es ja dir morgen oder übermorgen antun, Tim.
Genau.
Und ja, das kann man dir, kann ich dich nur zu beglückwünschen.
Ey, ich bin jetzt mega gehypt. Also ich war bis eben noch gar nicht gehypt. Dann haben wir eben im Vorgespräch über Infinity Wars gesprochen. War, ne? Nicht Wars.
War.
Sorry, ich bin kaum noch gehypt, aber in letzter Zeit immer so, ja, eigentlich gar keinen Bock. Und dann gucke ich das und dann bin ich total gut unterhalten, wie bei Thor zum Beispiel. Eigentlich so, ja.
Thor Ragnarok muss man schon immer sagen, Thor Ragnarok ist einfach der beste Film. Ich habe den letzten wieder geguckt, ich liebe Thor Ragnarok, das ist einfach fantastisch. Der ist
super. Voll. Vor allen Dingen, was ich ja nicht, ich habe mir auch keine Filmplakate angeguckt oder sonst was, wie gesagt, weil ich da halt irgendwie raus war aus dem Thema. Und deswegen wusste ich auch nicht diesen großen Twist, der für niemand anderen, glaube ich, außer mir ein Twist war, in dieser Arena, gegen wen er antritt. So, das war mir halt, und dann war ich halt so, was? So, und niemand anders, weil alle haben schon die Figur auf dem Plakat gesehen und wussten halt schon Bescheid oder wussten zumindest, dass der vorkommt. Und das war halt echt cool. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, seitdem ihr mir gerade eben vorgeschwärmt habt, richtig auf den Film. Bock drauf. Vor allem, dass er so lang geht. Weil bei so einem Epos habe ich halt immer Angst, dass sie das alles zu gehetzt wird, die sich nicht genug Zeit nehmen. Und dann 1000 Charaktere in einen Film stopfen und dann geht er nur.
Naja, aber du hattest ja auch einfach 19 Filme Zeit, das alles irgendwie zu erklären, weißt du? Also ich finde so, irgendwas ist auch mal gut.
Naja, aber der Haupt, also über Thanos weiß man ja, also für den normalen Zuschauer ist es ja nur ein Typ im Stuhl, wo man die Fresse manchmal sieht, so. Oder wenn man 3 Stunden irgendwie im Kino den Film geguckt hat und dann sitzen geblieben ist bis zum Abstand, die Kinobesitzer abgefuckt hat, so, da sieht man ihn einmal dumm gucken und dann war es das so. Und wenn man nicht so tief drin ist im Thema wie Jules jetzt zum Beispiel oder wie du. Und deswegen habe ich trotzdem so diese Bedenken gehabt, weißt du? Hm. Aber ich weiß schon, was du meinst. Noch kurz zum Rücksprung zu den Gästen in Hamburg im Autokino. Da war ich nämlich sehr begeistert, weil ich immer dachte, dass ich der einzige Mensch war, der früher das Tabletop-Spiel zu Herr der Ringe gespielt hat. Aber Finn Kliemann hat es auch gespielt und hat auch diesen Balrog gekauft und angemalt. Diese dummen Citadel-Miniaturen von Games Workshop. Habe ich mega geliebt, das Ganze. Es gab auch so ein De Agostini-Heft. So, kennt ihr diese Zeitschriften mit irgendwas drin zum Bauen oder Sammeln, die dann immer teurer werden? So, und in der ersten Ausgabe gab es Moria-Goblins und da hatte ich mir ganz viele Ausgaben von gekauft für 2,90 € oder so. Und hab die alle angemalt und mit meinen Freunden gespielt. Wir haben teilweise sogar in der 5-Minuten-Pause zwischen den Unterrichtsstunden haben wir dieses dumme Tabletop-Spiel gespielt, wo ich mich gefragt habe, so, wie haben wir das gemacht? Fand ich aber mega geil. Und da habe ich endlich mal jemanden gefunden, mit dem ich drüber reden konnte, weil der, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Ich glaube, auf dem Kiez haben wir einen Burger gegessen, alle zusammen, so eine kleine Gruppe von Leuten nach der Show. Und dann kam das irgendwie zur Sprache. Und Max-Richard Lessmann, auch ein verdammt geiler Typ. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich ehrlich sagen. Fand seine Stimme immer mega krass und dann, als ich ihn kennengelernt habe, in dieser Dreizimmerwohnung, also der Typ ist ja, also den liebe ich halt auch, ne? Es gibt ja so Leute, die, da weißt du gar nicht, was du von denen halten sollst, dann lernst du sie kennen und dann denkst du, wow, mega geil oder wow, den kann ich gar nicht ab. Und der ist auch Rumblepack-Hörer, deswegen können wir den mal grüßen. Hallo, Grüße, hat er mir erzählt.
Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Rumblepack hört.
Wie bitte?
Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Rumblepack hört eigentlich, weil der nichts
mit Spiel
zu tun hat.
Ja, und dann habe ich gesagt, genau, er sagt, nee, ich spiele auch überhaupt nicht. Und dann meinte ich so, ah ja, wir haben ja mehrere Leute, die halt nur die Anekdoten hören und dann ausschalten. Er so, nö, ich höre auch gerne die Reviews, wenn ihr so begeistert seid von den Spielen. Ich so, okay, du bist einfach der komische Typ der Welt.
Das ja, der ist
Chance
der
gewesen, ist, dass irgendwas sagt, aber gut.
Nein, also ich muss sagen, dass der gute Max Lessmann, der ist wahrscheinlich einer der weirdesten Typen, die ich kenne. Aber
wie kommst du darauf, sich auf der Bühne live tätowieren lassen und zwar eine Erdbeere und eine Banane, Maxi und Chrissy?
So geil.
Was die Erdbeere, ne?
Das ist jetzt einfach ein Tattoo, Maxi und Chrissy im Autokino auf dem Bein hat, gestochen von Finn Kliemann und gemalt von Marek Bäuerlein. Das ist einfach alles so krass. Dieser Abend war einfach nur Anarchie. Ja. Also auch dieses, da passiert ja dieses unglaubliche Duett, was ja nicht als Duett geplant, Alter, war. Also man muss es vielleicht
da
ganz kurz so erklären.
Da müssen wir noch
drüber
reden, wirklich.
Ja, da muss man nochmal kurz. Ja, du erklärst es. Also ich sag nur eine Sache dazu, dann darfst du alles erzählen.
Ja.
Alles, was da passiert ist, ist, also dieses Event war nur für diesen Abend geplant, ging ja auch nicht anders, weil Max Lessmann ja nur in der Stadt war. Und weil Stenger ein riesiger Max-Richard-Lessmann-Fan ist und weil Stenger sehr, sehr auf dieser Tour Gas gegeben hat. Stenger ist unser DJ-Soundmann. Und dem wollten wir was Gutes tun. Und deswegen haben wir Max auftreten lassen. Jetzt kann der Tim den Rest erzählen.
Genau, das habt ihr auch alles auf der Bühne kommuniziert. Da wusste ich auch nichts von. Ich wusste nicht, dass er Fan ist. Und dann habt ihr gesagt, wir haben jetzt eine Überraschung für dich. Habt ihn vorne hingesetzt. Und dann hat er ein Ständchen bekommen. Von seinem Idol, kann man jetzt vielleicht sagen. So. Und dann war es aber so, du hast es einfach gesehen, dass er nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen gerade. Er hat sich gefreut, er war gerührt, er saß da so, wusste ein bisschen vielleicht nichts mit sich anzufangen, weil es nicht Teil seiner normalen Performance auf der Bühne war, nicht da so cool hinterm Pult zu stehen. Mhm. Und dann saß er da und hatte immer noch sein Mikro in der Hand gehabt. Und dann, Alter, als der Song dann, übrigens auch ein Wahnsinnssong, Schritte auf dem Mond, heißt es? Spuren auf dem Mond, ne?
Spuren auf dem Mond.
Spuren auf dem Mond, Wahnsinnssong. Und du siehst ihn wirklich und, also ich hatte wirklich Pipi in den Augen, weil man halt gesehen hat, wie gerührt er war. Und ich wusste, wohin mit sich. Und das ganze Publikum so, alle, man hat richtig im Saal, hast du richtig gemerkt, wow, alle sind so richtig gepackt gerade. Und auf einmal nimmt der Stenger sein Mikro, als der Song gerade den Höhepunkt erreicht, ich glaube zum ersten Mal der Refrain kommt, oder zum zweiten Mal, ich bin gerade nicht mehr sicher. Und dann singt er das scheiß Duett mit, also wird daraus ein Duett, da singt er es einfach mit. Und zwar so, als wäre das gescriptet gewesen, als wäre das halt wirklich gerade genauso geplant gewesen. Und alle so, wow, krass. Aber auch mit dem Hintergedanken, okay, das war jetzt wahrscheinlich doch geplant. Aber man war sich halt nicht sicher. So, und ich glaube, alle haben dran gezweifelt. Dann nachher in der Drei-Zimmer-Wohnung habe ich auch den Stenger gefragt. Ich so, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns zwei Pastorentöchtern, wusstest du da was von? Er so, nein, ich wusste nichts davon. Und das fand ich so geil, weil das auch noch, das hat den ganzen Moment noch mal viel geiler gemacht, als er ohnehin war. Vielleicht ist es jetzt schwer, wenn man nicht dabei war, schwer nachzuvollziehen. Es war aber ein unfassbar krasser Moment und einfach so für die letzte Show ein ganz besonderes Ding, würde ich sagen. Ganz voll. Großartig. Also bin immer noch begeistert und freue mich immer noch für den Stenger.
Absolut, der Stenger war. Man muss dazu sagen, das ist jetzt auch kein Geheimnis, der Stenger ist schwul. Und ey, das macht die Sache halt noch geiler, weil er ja auch dann so touchy wurde mit Max.
Ja, das war richtig krass. Er wusste halt, glaube ich, nicht.
Ja, und das Ding ist, der Stenger, ich habe ihn danach ja so gefragt, wie so, das war so ein bisschen ernst von deiner
ja, Seite. Ja, also, das hat man gemerkt.
Also, ja, ein bisschen geil fand ich schon.
Ja, das hat man auch gemerkt. Das hat es auch so noch geil gemacht. Ja. Das hat man wirklich, also man merkt so, das ist so ein bisschen Spaß, so wie wir das halt immer machen, ne, wenn wir Küsschen machen und so mit Duckfaces, mit Nanu und so. Aber da hat man schon gemerkt, da war auch ein bisschen Ernst dabei und war das, also großartig, wirklich.
Absolut. Absolut. Großartiger Abend, tolle Gäste, Finn Kliemann und Max-Richard Lessmann, einfach ja. Extrem krass. Aber die Köln-Gäste waren auch gut, ne, Jules?
Köln fand ich mega. Also Kurs hat mich doch sehr überrascht, was das für ein cooler Dude ist. Also,
ich war ja früher krasser Curse-Fan, wusstet ihr das?
Nee.
Ich wollte auch gerade sagen, ich selber war als Kind, ich weiß nicht, wie lange ist denn Gangster-Rap her? Da fing das so das an.
War so 2003, 3 bis 5 okay. Gefühlt. So,
dann habe ich wirklich einige Jahre auch gehört und war einfach mega cool, den da mal so live gesehen zu haben. Und dazu diese sehr positive Überraschung, was für ein cooler Typ das einfach ist. Und diese unfassbare Geschichte, wie auch bekannt geworden ist. Und ich will sie gar nicht wiederholen, weil es ist eh seine Geschichte. Aber nur mit als er 17 war und dann irgendwie Produzenten im Auto saßen und immer mehr Leute dazugehört haben, um sich dieses Demo-Tape von ihm anzuhören. Mega gut.
Ey, der Typ ist einfach, das war einfach auch richtig, richtig, richtig herzergreifend schön. Da mochte ich halt, dass es so emotional wurde.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt so, das hat er halt dann so, also ich irgendwann habe ich mir so die Abende vorgestellt, wie hätte ich gerne die Gespräche mit den Gästen so. Mhm. Und als Curse, also dieser Abend mit Curse galt halt eh so ein bisschen als Blaupause, weil man gesagt hat, ey, wir wollen halt schon mit dem irgendwie so ein bisschen deeperen Talk haben und das mit Podcast-UFO, das darf dann gerne ein bisschen quatschiger werden. Und ja, das genauso war es, dann ist es auch geworden. Oder halt auch so dieses, so, ja, mit Finn am Anfang halt einen lockeren Talk in der ersten Hälfte und dann halt ein pures Anarchie-Ding mit Tattoo und Quatsch, weil halt, weil diese Situation sich so ergibt. Und es ist halt immer Gott sei Dank so eingetreten.
Bei der Nadel, also beim Tätowieren, habe ich ja wirklich Schiss gehabt, wie so, scheiße, gleich ist wieder ein Moment, wo ich aufstehen muss und es wird rot, also dass ich umkippe. So war aber zum Glück überhaupt nicht so. Aber ich habe wirklich Angst gehabt. Wie bei Nukular damals an meinem Geburtstag, glaube ich, 2016 war das, glaube ich.
15.
Ach, in der Nadeln, ihr wisst ja, Nadeln und so. Ja, und dann, wenn da vielleicht noch Blut gewesen wäre, aber das war zum Glück kein Problem.
Ja, ja. Nee, aber das Pufo auch sehr gut, sehr lustig. Also die Jungs, da muss ich ja wirklich sagen, das hat dann bei mir so ein bisschen so diese, wie sagt man das denn? Dass ich fand das schon sehr krass, wie sie einfach jeden Gag verwandelt haben. Selbst, egal wie dumm es quasi war, sie haben immer noch einen guten Witz draus gemacht. Also mit dir, ne? Angefangen mit über diesen Jelly Beans bis hin zu, was weiß ich denn. Aber weißt du, wie ich das eventuell meine
Max? Ich weiß genau, was du meinst. Und ich höre jetzt auch wieder mehr Pufo letzte Zeit. Und ich finde es einfach nur beeindruckend, wie diese zwei Typen. Also du merkst halt einfach, die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer sich mit Humor zu beschäftigen.
Und beeindruckend war das Wort, was ich eben gesucht habe. Genau, ich fand das auch so beeindruckend, wie sie einfach auch das Zusammenspiel zwischen den beiden, das hat so krass, wie sie sich die ganze Zeit die Bälle zack, 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 aber wirklich ohne einmal fallen zu lassen. Das war richtig nice. Auf der anderen Seite aber muss ich dann sagen, hat mich auch der Kollege Hammes draufgebracht, dass es dann teilweise sehr einstudiert rüberkommt, ob sie vielleicht schon vorher sich ein, zwei Sachen hingeschrieben hätten krass, oder sowas.
Genau das wollte ich gerade ansprechen. Ich finde es auch mega beeindruckend und finde es auch mega gut und so weiter, auch so wichtig, dass es das gibt. Aber ich persönlich finde das dann auch immer anstrengender zum Zuhören, wenn es einstudiert wirkt. Also auch wenn es gar nicht einstudiert ist, ne? Wenn das, sag ich mal, zu gut ist, dann fühle ich mich beim Hören irgendwie, das macht mir nicht so viel Spaß, wie wenn das ein normales Gespräch unter Freunden ist, wie das bei vielen anderen Podcasts der Fall ist, sage ich mal, die vielleicht nicht so Medienprofis sind. So, das ist aber nur meine persönliche Meinung, da gibt es ja genug andere und die haben auch machen eine großartige Leistung, großartigen Podcast, so keine Frage. Aber ich finde es halt interessant, dass es für jeden so die eigene Nische und den eigenen Geschmack gibt, was Podcast angibt. Es gibt ja mittlerweile auch eine viel zu große Auswahl.
Ja, oder wie bei uns einfach, wenn jemand einen Witz macht, dann 10 Sekunden Stille, keiner sagt irgendwas, dann geht's noch weiter mit dem nächsten
Thema. Ja, oder es eskaliert völlig so, dass keiner weiß, wann Schluss ist. So, das gibt's ja auch.
Oder das. Auf jeden Fall Punkt oben, Köln, super gelungener Abend, sehr viel Spaß gemacht. War sehr positiv überrascht, wie geil das eigentlich alles war und wie gut die Gäste funktionieren haben, auch im Zusammenspiel mit Nanu und dir. Also alleine Nanu und Curse, wie krass die beiden miteinander gequatscht haben. Das war ich auch schon sehr, da hätte man auch irgendwie denken können, dass sie sich schon lange kennen oder sowas.
Ja, das, also was ich so beeindruckender fand, war nur mit Cold Mirror. So, da war ich echt so.
Ja gut, da war ich halt.
Ja, ja, also das war der nicht dabei, aber das war so, da habe ich so drauf geguckt und war wirklich so, na, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Wo hat der eigentlich Interview führen gelernt? So, das war richtig gut. Also der hat irgendwie so, und der hatte ja so wahnsinnige Angst vor dem Abend. Und ich habe echt so gedacht, der verliert sich vielleicht in so einer Zittrigkeit oder sowas, weil der hat wirklich, der hat nur davon geredet seit Wochen. Es ging, egal was mit dieser Tour zu tun hat, das ging immer mal 30% um alle anderen Städte und 70% ging es um Dortmund. Und da, ich glaube auch, dass dadurch, dass seine Freundin im Publikum saß und die das ganze Harry-Potter-Thema bei ihm ja auch so zu verantworten hat, dass er da überhaupt so anfängt. Und wir haben dann mittags noch die Harry-Podcasts von uns durchgehört oder auch immer die Stellen, wo er mit dem scheiß Thema im Podcast angefangen hat bei Autokino. Und da sagt er an einer Stelle so, ja, dann hol sie doch irgendwann mal ran, diese komische, wie heißt die? Cold Mirror. Das war halt so vor einem Dreivierteljahr, so als er noch gar nicht so krass in diesem Potter-Ding drin war und einfach nur gesagt hat, ich bin Deutschlands größter Harry-Potter-Experte. Und sich dann im nächsten Podcast korrigiert und sagt, ich bin nicht Deutschlands größter Harry-Potter-Experte, ich bin der weltgrößte Harry-Potter-Experte. Und das hatten wir uns alles auch nochmal an dem Abend angehört und so. Das war sehr, sehr lustig. Ja, das war sehr, sehr schön.
Aber man verzeihe es mir jetzt, diese dumme Frage, weil sie ist dadurch bekannt geworden, dass sie das ja neu synchronisiert hat, Harry Potter
zum Beispiel, oder? Ja, Mann, die ist okay. Legendär. Die ist ja auch, glaube ich, ursprünglich Bremerin. Jedenfalls habe ich sie schon mal im Bremer Stadtpark, habe ich sie sogar mal gesehen, vor Ewigkeit, als sie so richtig, eigentlich richtig groß war. Und ein Kumpel von mir war auch mega Fan und hat sich da nicht getraut hinzugehen, aber finde ich auch besser, man war ja privat da, irgendwie war ja kein Convention oder so. Aber das fanden wir damals schon super lustig. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch bei mir funktionieren wird, ich habe da auch schon ewig nichts mehr gehört, ich habe auch den Harry Podcast nie gehört, aber das war halt legendär auf YouTube, halt diese Neusynchros, Harry Potter und der Pornokeller und so, wie die alle heißen. Ja, ja. Halt so ein bisschen so das Lord of the Weed damals, ne?
Ja.
Kennt ihr auch noch.
Ja, ja. Ja, das kenne ich, das kenne sogar ich noch, ja. Ich glaube dir, aber diese Holzlatte glaubt dir nicht.
Cool. Gut. Ja, und wie geht's dir denn, Jules? Du wolltest ja auch noch, du warst ja auch unterwegs.
Ach, stimmt, haben wir schon wieder ganz vergessen, wir wollen mit den Rezensionen loslegen. Aber ja, ich war auch unterwegs, vor einem Monat, eine Woche Birmingham, sehr schönes
Birmingham, UK. Es gibt auch eine in den USA. Das weiß ich aber nur, weil ich die Anytime Late Night gehört habe und weil Hammes sich da auch korrigiert hat.
Ja, das, ich hatte gerade ein kleines Déjà-vu. Was auch sehr lustig war, ich meine, du hast es jetzt gehört, für dich ist das jetzt keine Überraschung, irgendwie, dass der Hammes und ich waren noch irgendwie gleichzeitig am Flughafen, aber haben uns trotzdem nicht gesehen, hat nicht sein sollen. Er ist ja auch mal wieder
da. Ist auch sowas, was nur euch passieren könnte.
Das kann sehr gut sein. Nee, ich war eine Woche da, war für einen Kunden vor Ort, was aber leider nur sehr kurzlebiges Erlebnis war. Ich hoffe, das kann man so sagen. Wesentlichen davon, weil wir einfach dann vor Ort gemerkt, oder ich vor Ort gemerkt habe, das passt so nicht, denn die hatten auch dann gesagt, dass sie halt wollen, dass ich alle paar Wochen wiederkomme, was halt im Vorfeld nicht so gequatscht worden ist. Und da ich eben von zu Hause aus arbeite, 200 habe etc. pp. Und ich mir das gerne selber einteile, hat es da nicht hingehauen. Das ist aber gar nicht schlimm. Dafür habe ich trotzdem einen Städtetrip hinter mir, insgesamt 3 verschiedene Luxushotels gesehen, was auch sehr nice ist. Jedes Mal sehr geil Kredenz zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Birmingham übrigens mit Abstand die geilsten Burger. Also das kann ich nicht anders sagen. Und ich behaupte auch ganz keck, dass man hier in Deutschland solche Burger nicht bekommt. Also alleine, das hat der Hammes mir dann auch empfohlen, da war ich dann auch einmal abends essen oder waren wir abends essen, Handmade Burgers. Und da habe ich dann so einen Peanut Butter und Jam Burger gegessen. Es klingt pervers, aber es schmeckt unfassbar geil. Und auch alleine der englische Bacon-Leute, ne? Wenn die Bacon meinen, dann ist es auch Bacon. Das ist nicht wie bei uns diese so hauchdünn geschnittene Scheiben, sondern einfach so Bauchfleisch, dicke, geile, saftige, ne? Fleisch halt. Also so, wie es sein soll. Ich habe allein dreimal Burger gegessen. Dann viel zu oft bei Nando's gewesen. Sagt das einem von euch was? Mir hat das vorher nie was gesagt. Mir wurde aber von allen Einheimischen dort erzählt, dass das so quasi da, wo sie alle immer hinpilgern, weil das so mega geil sei.
Wie heißt das?
Kennt das einer von euch?
Nee.
Nando's.
Aber du warst krass enttäuscht, ne?
N-A-N-D-O. Ja, ich war voll enttäuscht. Das war so, Leute, was ist los bei euch? Das ist doch kein geiles Essen. Das ist einfach so halb aufgewärmtes Hühnchen auf so ein zu hartes Brot geschmissen und dann ein bisschen Knoblauchsoße drauf. Also meine Güte. Muss mir trotzdem dreimal essen gehen, weil die Einheimischen immer wieder, weil da kam noch aus Amerika dazu, aus Frankreich und so, weil die halt, ne, weltweit agieren. Und, naja, aber dann, ja, naja, war nicht so meins. Aber trotzdem, Essen war geil. Dann habe ich zwei sehr coole Sachen erlebt. Einmal die Videospielläden da, finde ich super. Dann habe ich überlegt, ob Game dasselbe wie GameStop ist, weil die einfach original gleich aufgezogen sind und gleich aussehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Game das einfach kopiert hat, dieses Ding. Da habe ich aber zum Beispiel die Dead Island Collector's Edition von dem Remake bekommen, mit so einer unfassbar hässlichen Zombie-Statue drin. Aber für 20 Pfund, das fand ich trotzdem sehr cool, für PS4, das waren dann irgendwie drei Spiele. Einmal Dead Island Riptide und dieses Escape Paradise oder so. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das hat mich auf jeden Fall schon sehr gefreut. Allgemein mochte ich das sehr, so diese ganzen auch indizierten Titel, dass man das alles einfach mal sieht, ne? Dass das nicht irgendwie hinterm Tresen ist oder man extra bestellen muss oder sowas. Aber dann eben, deswegen war ich halt auch hauptsächlich vor Ort, war dieses CWL Birmingham. Und das ist halt diese Call of Duty World Champions League Scheiße, wo einfach alle, die dran teilnehmen, aussehen, als seien sie 12, aber ungefähr das machen, was wir drei im Jahr verdienen, machen die an einem Tag, bei einer Meisterschaft. Das ist dann auch schon wieder, wo man denkt, bin ich falsch abgebogen oder bin ich richtig abgebogen, weil ich nicht den ganzen Tag Call of Duty spielen muss und dafür aber nicht so viel Geld habe. Das ist immer so, das Fall, die ich mir gestellt habe. Und ich denke, nee, Call of Duty... Nee, hätte ich, also ich weiß nicht, würdet ihr das machen? Jeden Tag, also jetzt ohne Scheiß, jeden Tag rund um die Uhr Call of Duty spielen, aber dafür so ungefähr 1 Million im Jahr verdienen.
Ja.
Ja.
1 Million im Jahr nehme ich mit.
Aber wirklich jeden Tag Call of Duty, von morgens bis abends?
Ja, komm.
Ja, komm.
Nun gut. Auf jeden Fall, dieses Ding war jetzt so ein größeres Event. Das war in einer Halle. Es war so ein bisschen so die Gamescom in klein, so das kleine, hässliche Baby von der Gamescom, weil da waren auch einige Spiele, aber eben keine neuen Spiele. Da wurde nichts Neues vorgestellt. Gab eine Verkaufshalle und die fand ich richtig geil, denn da war ein riesengroßer Retro-Stand. Und die hatten halt Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive, bla bla bla, halt alles an Retro-Kram da. Da habe ich zum Beispiel Quake 2 mitgenommen für Nintendo 64, auch noch die deutsche Variante, was, ne, das steht halt alles auf Deutsch drauf, für, ich glaube, 8 Pfund oder sowas. Dann 50 Cent für PS2, Evil Dead, Fistful of Boomstick und so weiter und so fort. Und das wirklich alles immer so für 2-3 Pfund, diese CD-Sachen. Und was mir dann auffiel, was, glaube ich, dann für Tim komplett langweilig ist, aber für Max auch interessant sein könnte, die Preise variieren richtig krass. Die ganzen Titel, die bei uns indiziert sind, natürlich, kosten bei uns um einiges mehr. Die gibt's dort aber einfach in Hülle und Fülle und kosten quasi nichts vergleichsweise. Auch sowas wie, weiß ich nicht, Hexen, Doom und so weiter und so fort, weil ich gar nicht weiß, ob Hexen indiziert ist. Dann die ganzen Mario-Titel für Wii. Okay. Die ganzen Mario-Titel für Wii, so Mario Kart, Mario Party, aber auch für Nintendo 64 so die Mario Party-Sachen, die sind ja hier richtig krass was wert. Da haben sie so zwischen 10 und 20 Pfund gekostet. Da war ich dann sehr überrascht. Aber dafür hat dann, was war das? Ach, jetzt fällt es mir dann nicht mehr ein. Aber im Gegenzug halt andere Titel, die bei uns ein Apfel und Ei kosten, da halt super viel gekostet. Also ich glaube, wenn man so richtig krass mit diesem Sammelding drin ist, dann würdest du dann, also Max zum Beispiel, dann lohnt es sich wahrscheinlich. Wir haben sogar mal geguckt, was quasi so bei eBay UK abgeht, was so die Preise ist. Zum Beispiel wollte ich South Park von der 64 schon recht lange haben, habe ich da jetzt bekommen, original verpackt, Anleitung, alles drum und dran und auch hinten, weil es halt die europäische Variante ist, natürlich auch dann, ne, das sind irgendwie Englisch, Französisch, Deutsch drauf und da habe ich dann jetzt einfach mal, ich glaube, das waren 6 Pfund oder sowas bezahlt und hier immer beim Mitbieten bei eBay dachte ich immer so, dass ich unter 30 Euro gut wegkomme, nie geschafft. Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ja, aber das war wirklich im Wesentlichen Birmingham. So viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Haben anscheinend ein sehr krasses Obdachlosenproblem, was ich sehr interessant fand, weil es wurde irgendwie gesagt, was für eine krasse High-Society-Gegend das sei, da, wo wir in dem Hotel halt waren, und da waren so viele Obdachlose einfach. Was ich dann...
Vielleicht waren das auch nur Hipster, die da gechillt haben.
Das kann natürlich auch so gut sein. Einmal nur gefragt, ob die irgendwie zu wenig Unterkünfte haben oder ich. Das Ding ist, ich weiß halt kein bisschen, wie das in England mit dem Sozialsystem da aussieht, im Staat und so. Aber gehört hier auch nicht hin, ist ja kein Poly-Podcast. Ja, aber wie gesagt, das war Birmingham. Und ich habe die Tage in der Eisdiele was Lustiges erlebt, was ich unbedingt erzählen wollte. Und zwar hat endlich die Eissaison wieder angefangen und ich liebe einfach Krokantbecher. Das ist mein absolutes Lieblingsding. So schön Haselnuss, Banane, 30 Liter Eis drauf, so schön dann diese Karamellsoße und unfassbar viel Krokant drauf. Was ist ihr euch so? Was ist euer liebster Eisbecher?
Also Fruchteis, so. Also ich liebe so Kiwi
oh, ja. Und wenn ihr dann so richtige Kiwi Mango und Erdbeeren und so reintun,
ja,
ne?
Ja, genau.
Mega.
Ja, ja, ich brauche alles, was klebt und eklig ist, mit Karamell und ja, kein Obst.
Ihr habt so wirklich so einen Geschmack so von so Kindern. Also wirklich so, Hauptsache süß, Hauptsache einfach so. Ja,
das überrascht dich doch jetzt hoffentlich
nicht. Nee, eigentlich nicht.
Sagt mir ein Typ, der Videospiel-Tester ist oder was. Du bist jetzt auch kein Doktor.
Nein, sage ich auch nicht. Nein, ich rede ja auch nur von Nahrungsmitteln. Nein, ich halte von mir nicht irgendwie, dass ich so ein krasser. Ich bin ja auch kein Whisky-Kenner oder so. Das denken immer alle so. Ich mag gern Whisky, aber
ich sauf
bin trotzdem
nur
nicht so eine. Ja, ich sauf so gerne. Nein, aber ich mag halt auch schon so gerne ungewöhnliche Sachen, so Oliven und so ein Scheiß, was halt so viele hassen. Aber euch fällt mir immer wieder auch so, Hauptsache fetthaltig, zuckerhaltig und süß. Das reicht schon. Das ist
ey, ich mach's seit zwei Wochen. Ach, ist ja auch egal.
Was denn?
Ich finde super lustig. Erzähl, Max. Ich finde super lustig, dass du gerade sagst, sowas Ungewöhnliches wie Oliven, die einfach bei Aldi alle paar Wochen so einen 5-Kilo-Beutel für einen Euro gibt.
Frag mal von 20 Leuten, wie viele davon Oliven mögen. Zwei, sag ich.
Ja, und ist man jetzt deswegen erwachsen oder was?
Nein, aber guck mal, nein, verstehst du nicht, was ich damit sagen will? Guck mal, Kinder, kein nein. Kind mag isst Oliven. Kein Kind mag, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten Fischsorten, die so mega geil schmecken. So.
Ich habe dem Jake letztens Tintenfischbällchen zum Essen gegeben und ihm erst hinterher gesagt, was das war. Fand er bis dahin super lecker und danach nur.
Ja, aber so also Kinder mögen auch kein Bier und so diese Sachen. So, weißt du, alles, was so bitter oder Kaffee und so bitter und herb so schmeckt, so das. Weißt du, was ich damit sagen will? Ich sage nicht, dass man dann, nein.
Du willst es einfach nur gerade dumm darstellen.
Nein. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich immer genau einschätzen kann, was euer Geschmack ist. Also, was ihr gerne mögt. Auch wenn ich es gar nicht wissen kann.
Bin froh, dass wir diese Feststellung heute und hier gemacht haben. In Rumble Pack Folge 65 wird auf jeden Fall in die Historie unserer Folgen eingehen. Nichtsdestotrotz.
Ja, ihr fresst halt Kinderschokolade, so diese Süße mit richtig viel Zucker und richtig viel Milchpulver, so von Kinder, die halt langweilig schmeckt. Und ich mag so diese Herrenschokolade, die so herb ist. Mega.
Das Ding ist, ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus möchtest, wenn ich
das ehrlich bin. Ach, halt deine Maul. Alle Hörer wissen gerade genau,
was ich meine. Bist du gerade Gürt oder was? Willst du jetzt hier geil darstellen, weil du schwarze Schokolade frisst, aber für den Arsch oder was?
Ich hab nichts anderes. Lass mir das doch.
Kann das zum Flüchtlingsheim bringen, Freunde.
Oh, Mann, ich bin gerade voll auf Medikamenten, aber natürlich nur homöopathisch, ne? Weil sonst. Ja, ich will ja auch nicht hier, dass die Pharmaindustrie gepusht wird. So. Weißt du, ich kaufe mir immer Homöopathie, so richtig, für richtig viel Geld aus der Online-Apotheke, also richtig mit der geweihten Bratpfanne hergestellt. Und dann packe ich das in die Badewanne, also die Badewanne voll mit Wasser, und dann packe ich das da rein, damit es nochmal verdünnt wird. Dann vom Nachbarn, der Nachbarshund ist immer, der freut sich immer so, wenn ich komme, ist er so gerührt, dass er weint, die Tränen, die nehme ich dann auch noch, füge die auch noch hinzu.
Ja, du Spasti.
Füge auch die Tränen hinzu. Und dann nehme ich die Medikamente ein und dann, die wirken dann sofort, weil beim Freund einer Schwägerin hat es auch geholfen und somit, wer heilt, hat recht. Und deswegen wirkt das auch. Und die Pharmaindustrie
wird zu vergiften. Jetzt ganz kurz, damit, wo das herkommt, das ist ja wirklich auf Twitter passiert, gestern erst. Das hat einfach irgendjemand, hatte das, glaube ich, retweetet oder auch selber gesagt, so, ey Leute, das ist halt Mumpitz. Und zwar hat einfach irgendeine Person auf Twitter hat irgendwie ein Bild von seinem, ihrem Hund gemacht, wie einfach so das Auge drehen und irgendwie dazu schreibt, er liebt mich so sehr, dass er, oder nee, Entschuldigung, es war sogar auf das Bild geschrieben, oder?
Glaub, ja, mit so einer verschnörkelten Schrift so. Ja, mit immer so wenn
richtig du, bescheuert
immer wenn Form, du weinst, genau, so dann bricht so mein Herz und so. Und so, Alter, geh mal mit dem Hund zum Tierarzt, die weinen nur, wenn den mit irgendwas mit dem Auge nicht
stimmt. Genau, das habe ich dann retweetet, habe gesagt, Leute, so geht das nicht, so Hunde haben so, ne, die haben keine, die weinen nicht mit Tränen und einmal mal zu Tierarzt
gehen, so, das sehe ich aber anders.
Und Scheiße dazu schreiben. Ey, und dann ist sie ist irgendwie oder eher auch ausgetickt. So, hey, was soll das persönlich angreifen? Ich weiß ja wohl am besten, was
ich bin Vorsitzende im Herz für Tiere Verein in meinem Dorf und so. Ich kenne mich schon aus. Es ist so geil. Genau, das ist aber einfach so die Königin der Ü50-Muddis, so die ganzen Weihnachtsbilder immer verschickt, so oder zu Ostern, diese verschnörkelten Blinkies und so, diese behinderten Textsachen, und behindert sagt man nicht, diese dummen Sachen. Das ist einfach so, das ist, glaube ich, die Königin von denen. So, und die hatte ich auch, glaube ich,
einfach flottiert, die Antwort, ne? Die Antwort war ja auch einfach dann dieses so, einfach mal googeln und dort die Kommentare anschauen. Ja. Habe ich gemacht. Unfassbar schlimm. Und dann einer aber auch irgendwie so geschrieben, so weiße Rittermäßig zur Rettung gekommen, einfach geschrieben, so, ja, lass dir nichts sagen. Es wurde noch nicht erforscht, wie, warum Hunde weinen. Kann sehr gut sein aus Emotionen. Leute, 2 Sekunden gegoogelt, direkt einen Artikel von einem Doktor gefunden. Ihr gezeigt, ihr gesagt, doch, wurde erforscht. Vor vielen Jahrzehnten. Heißt einfach nur, dass irgendwie Dreck raus muss oder die zum Tierarzt müssen, wie ich es gesagt habe. 5 Minuten später habe ich auch diese Person blockiert. Ne? Fakten und so, alles scheiße. Aber wirklich so, es regt mich unfassbar auf. Punktum, saß ich in der Eisdiele, hatte meine 2 Hunde dabei. Und rechts neben mir fing er an zu rauchen. Waren halt draußen und ich raff's wirklich nicht. Also nicht von wegen, ich raff nicht, warum jeder macht alles, was ihr wollt. Aber ich raff nicht, warum man dann raucht, während man gerade sein Eis in sich reinfrisst. Einfach super widerlich. Ich sitze daneben. Pack mir also diesen Krokantbecher und setz mich auf ein paar Tische daneben, wo einfach daneben einfach nur ein alter Opa saß. So. Und der hat nicht geraucht, der hat irgendwie sein Käffchen getrunken, alles gut, ich setz mich hin. Und einmal guckte er, ich wollte gerade anfangen zu gimmeln, guckte er und meinte nur so, oh, das sind aber 2 schöne, kann man die mal streicheln? Ja klar, mir scheißegal, ich esse mein Eis. Fing also an, mein Eis weiter mich reinzustopfen.
Hast du genau das gesagt?
Hast ihr das auch? Jan ist paraphrasiert. Habt ihr das auch, wenn ihr esst oder so, dass ihr das super wack findet, wenn Leute dann anfangen, mit euch zu reden, sondern dass ihr einfach nur Stille beim Essen haben wollt? Mir geht's zumindest so. Gerade wenn ich sowas genießen möchte, so ein schönes Eis. So, naja. Auf jeden Fall, er streichelt die Hunde, ich esse mein Eis und irgendwann, ja, wie alt sind die denn? Wie lange hast du die schon? Sind das Huskies oder weiße Schäferhunde? Und so weiter und so fort. Also wirklich, also immer wenn ich dachte so, oh, jetzt bin ich erlöst, jetzt darf ich hier in Ruhe mein Eis essen, eine Minute später drehte der sich wieder, das kommt hinzu so, der hat mich nicht mehr angeschaut. Der hat immer wieder umgedreht, Sippchen von seinem Kaffee genommen, sich zu mir gedreht und wieder irgendwelche dummen Fragen gestellt. Nun gut, dann hat er irgendwann angefangen zu erzählen von seinem Hund. Der ist leider schon tot, der ist schon, wurde gerettet, bla bla bla, aber er hat ein Foto dabei. Holt ein Foto raus von diesem Hund, zeigt mir dieses Foto. Und fragt mich dann, ob ich auch ein Foto vom Grab von diesem Hund sehen möchte. Ich meine, auch so, ja, klar. Das ist, keine Ahnung, ich bin diese, ich weiß nicht, ich glaube, ihr würdet auch nicht in dem Moment sagen, nee, komm, jetzt lass mal hier stecken. Sag ja. Und ich gucke auf dieses, Entschuldigung, ich gucke auf dieses Foto drauf. Ist einfach so ein Grabstein, wo der Name draufsteht. So, ich gucke auf dieses Foto drauf und sag zu ihm, sag mal, wie hieß ihr Hund? Ah, oh, das war ein ganz guter, der Adi. Der
Adi, ja.
Das ist halt ein ganz normaler Name. Er hat seinen Hund Adi genannt.
Ja. Und der andere ist Blondie.
Nee, und ich war so. Ich so, das ist aber.
Aber es gab doch mal so eine Lernspielreihe, eine deutsche Adi.
Ja.
Okay. Gibt's, glaube ich, gar nicht mehr.
Stimmt, das war so, der ist ein bisschen aus einer Elf mit Glatze und sowas.
Ja, genau, ich richtig scheiße.
Auf jeden Fall gesagt so, das ist aber ein interessanter Name. Weil er so, ja, das ist altdeutsch oder so, hat er noch geantwortet. Und ich konnte aber wirklich so, wow, Alter. Der Adi. Nun gut. Wollte ich auf jeden Fall erzählen, weil ich fand das sehr lustig. Einfach dieses so, ja, der Adi, jetzt ist es normal auf der Welt, seinen Hund Adolf zu nennen. Guti, ihr Lieben, das schließt das aber auch ab. Hat noch jemand irgendwas, was er uns mitteilen möchte?
Ich glaube nicht.
Nee. Ich glaube, Max ist so wieder völlig überfordert. So möge er für immer schweigen. Nee, wir haben ja auch ganz viele Spiele zu besprechen, deswegen lasst uns doch über Spiele sprechen. Ja.
Lass das tun.
Lass uns gerne über Spiel sprechen. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann reiß ich das imaginäre Mikro an mich und fange mit Ni No Kuni 2 an.
Das macht mich direkt traurig, weil ich es so gerne gespielt hätte und die Tour mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und dann kam direkt dahinterher Kratos und das, ja. Ich bin sehr gespannt, wie du das findest.
Das verstehe ich aber. Ni No Kuni 2 vorweg. Ach Gott, es ist nicht, um zu sagen, das habe ich durchgespielt, aber ich habe es halt durchgespielt, weil ich es halt gerne komplett erleben wollte, bevor God of War rauskommt, weil ich wusste, wenn God of War rauskommt, werde ich alles andere stehen und liegen lassen. Mhm. Deswegen habe ich das relativ fix durchgespielt, das heißt, ich habe nicht alles erkundet, nicht alle Sidequests gemacht und bla 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 bla. Aber fangen wir chronologisch an. Ni no Kuni 2, muss ich ja sagen, also wie gesagt, ich bin erst nicht gespielt und das fing für mich schon sehr komisch an. Es fängt nämlich damit an, dass wir in der, also in unserer Welt sind, was für mich schon so, ich dachte, es wäre eine Fantasiewelt, und einfach den Präsident der Vereinigten Staaten sehen, wie er auf dem Weg zu irgendeinem Gipfeltreffen ist. Auf einmal landet da eine Atombombe, alles fliegt in die Luft und im nächsten Moment ist er einfach im Königreich Ding Dong Dell. Das wohl, glaube ich, das Hauptkönigreich in der Ni no Kuni-Serie darstellt. Und in diesem trifft er halt dann direkt den Prinzen von Ding Dong Dell und erlebt dann, wie gerade da ein Putsch stattfindet. Der König wurde umgebracht und die Mäuse wollen, achso, ist vielleicht auch wichtig, die Mäuse, also sind jetzt, der Prinz ist so ein Katzenwesen. Ich habe vergessen, wie sie heißen, aber es ist so ein so vieler, so feuchter Traum von vielen Anime-Nerds. Ist halt so halb Mensch, halb Katze.
Na, es gibt und halt diese Katzenwesen in der Welt, es gibt diese Mausewesen und er ist, glaube ich, eine Mischung aus Mensch und Katzenwesen.
Genau, das hat auch irgendeinen lustigen Namen, fällt gerade nicht ein. Auf jeden Fall diese Maus, übrigens Mausinger genannt, hat eben dann diesen Thron, den Thron an sich gerissen, alle anderen verbannt, alle Katzen, dann sind ja Mäuse, macht ja voll Sinn. Und der König muss jetzt abhauen, eben mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, der eben gerade dahin teleportiert wurde, der aber sich jetzt zu sich sagt, ey, scheiß drauf, das ist übrigens kein Scherz, hat sofort gesagt, scheiß drauf, meine Welt ist tot, meine Familie ist tot, meine Frau, meine Kinder, alle tot. Ich kümmere mich jetzt um dich, denn du bist ein Katzenjunge und das gefällt mir.
Und, aber es wird nie gesagt, dass es der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Es sieht halt so danach
aus. Doch.
Nee.
Doch, ganz sicher? Am Anfang.
Nee.
Ja, da wird Mr. President.
Ja, ohne Scheiß. Mr. President. Ja, und? Das kann doch von jedem.
Ja, dann soll es halt der Präsident. Er sagt doch immer, dass er der Präsident von einem ganz großen Land
ist. Ja, aber es wird
der Präsident von Japan sein.
Es wird nie explizit. Es wird.
Alter Tim!
Auch im ersten Teil war die Stadt eine fiktive Stadt.
Der ist
Stadt,
auch nur herbe Schokolade.
euch. Nee, es wird nie gesagt. Auch, ich hab auch mal in diesen Guide geguckt. Also da stand nichts davon. Das ist einfach nur
ist so viel
eines unbekannten Landes stand da, glaube ich. Präsident eines unbekannten Landes. Aber gut.
Dann verzeih mir bitte, dass ich das angefügt habe. Es ist einfach ein Präsident von irgendeinem unbekannten Land. Nicht der Vereinigten Staaten. Das ist ganz wichtig für Tim. Deswegen stelle ich es jetzt noch mal so heraus. Der auf jeden Fall alles über Bord wirft und sagt, dass er diesem Katzenjungen jetzt hilft, da abzuhauen. Und nachdem er abgehauen ist, sagt der Katzenjunge, okay, ich habe jetzt kein Königreich mehr. Ich baue ein neues Königreich. Was für mich einfach wie ein riesengroßer, was war auch, wo ich dachte so, ey, Alter, ohne Scheiß, einfach mal nachts diesen Mausinger-Typen umbringen, dann hast du schon dein Königreich wieder. Was ist da los? Wieso musst du es so krass umständlich machen? So, und bis zu diesem Zeitpunkt war ich sehr skeptisch. Ersten Teil nicht gespielt, Geschichte irgendwie so, hä, was? Wieso keinerlei nachvollziehbare Beweggründe von allen anwesenden Personen, die ich da gerade spiele. Danach wurde es aber wirklich sehr gut. Also Geschichte ist aufgeklärt, hat ein bisschen mehr Sinn ergeben, warum er jetzt ein neues Königreich baut und eben nicht sein altes versucht wieder zu holen. Und wisst ihr, was mich das erinnert? An Secret of Mana irgendwie, wo von diesem ganzen, so wie es aufgezogen ist, wie die Charaktere miteinander agieren, dass man untereinander wechseln kann, dass man sich die Waffen gegenseitig zuschieben kann mit den Zaubern und so weiter und so fort. Also für mich ist das so, könnte man so sagen, so Ni no Kuni ist so ein bisschen so dieser Nachfolger im Geiste sozusagen vom alten Secret of Mana für Super Nintendo. So einfach von wie es aufgezogen ist, die bunte Grafik. Und deswegen hat mir es auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also es ist auch dann sehr schnell herauskristallisiert, dass es halt sehr viel Wert auf diese ganzen RPG-Sachen legt, aber ohne das dann zu kompliziert zu machen. Also du hast deine Waffe, es ist immer nur zwei Werte. Einmal beispielsweise bei Waffen eben Angriff und Zauber, dann bei Rüstung noch dasselbe. Nur einmal Verteidigung, physische Verteidigung, dann einmal die Verteidigung der Zauber. Und zwar, das mag ich halt sehr, wenn das eben in Anführungszeichen vereinfacht rüberkommt, aber ihm trotzdem genügend Spaß und Freude bereitet, da weitere neue Sachen zu suchen und sich mehr mit dem System auseinanderzusetzen. Und auch wieder was, was ja dann sehr cool ist, denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, dieses Königreich aufbauen, dazu kommt es dann auch irgendwann. Und ich bin ja jemand, der sehr schnell bei diesen Aufbauspielen dieser Art, also wenn ich nicht gerade weiß, okay, ich spiele jetzt ein Aufbauspiel wie SimCity oder Cities oder wie auch immer, oder Frostpunk, über das ich später noch rede, dann habe ich immer dieses so, oh, ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwie ein Schloss dahin zu bauen und dann Ressourcen zu sammeln und dann irgendwie so einen Waffenhändler da anzuheuern und so ein Zeug. Das Schöne ist aber, Ni no Kuni macht das, ich weiß gar nicht, ob es im ersten auch war. Tim, hattest du das gespielt, das erste?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ja den ersten Teil. Habe mich deshalb auch besonders auf den zweiten gefreut. Und im ersten Teil war er ganz stark. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall. Zumindest habe ich es bisher nicht gemerkt. Ich habe es noch nicht lange nicht durchgespielt. Aber im ersten Teil war halt stark erkennbar, dass das Studio Ghibli halt viele Zwischensequenzen
handgezeichnet drin
hatte. Ja. So, genau. Aber das war deutlich spürbarer im ersten Teil. Also im zweiten Teil habe ich da wenig von gemerkt. Aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen spielbarer Disney-Ghibli-Film, finde ich. So alleine optisch durch diesen Look. Diesen schönen.
Ich muss sagen, gerade an Disney, was auch den Soundtrack angeht, hat mich das sehr erinnert, dann teilweise die Musik und wie es aufgezogen ist. Die übrigens auch, also über alle Zweifel haben, ist der Soundtrack sehr, sehr schön, weil das was ist so gedühlt, was man sich auch so gut anhören kann, finde ich.
Da bin ich mir auch sicher, dass es sofort Max Ding sein wird. So dieses kindliche so dieses Kinderschokolade. Nein, das meine ich aber wirklich ernst. Ich glaube, das mag halt eigentlich jeder, außer der ist herzlos und so und hat sein inneres
Kind. Außer Berlin, die mögen kein Disney.
Genau, und hat sein inneres Kind schon abgestochen und aufgegessen oder so. So, alle anderen würden das halt sofort sympathisch finden und niedlich.
Naja, das Ganze ist trotzdem sehr geradlinig geil. Also man hat eine riesengroße Welt, die man auch wirklich erkunden kann, wann und wie man möchte. Muss natürlich aufpassen, RPG-typisch, Gegner alle ordentlich im Level über einen in manchen Gebieten und deswegen sollte man da eventuell noch nicht erkunden gehen. Aber ich überlege gerade, wo gibt es diese Overworld in Anführungszeichen? Bei Golden Sun fällt es mir gerade spontan ein, aber es wäre vielleicht ein aktuelleres Beispiel. Also im Wesentlichen, man hat quasi seine Gebiete, in denen man ganz normal rumgeht. Das ist dann in die Ansicht der dritten Person. Da kann man auch ganz normal kämpfen. Passiert auch in Echtzeit, was ich sehr cool finde, weil ich hatte erst gedacht, Ni No Kuni würde das auch in Runden basiert machen, à la Final Fantasy. Aber dann eben zwischendrin, wenn man zum Beispiel dann von einem Dungeon zu irgendwie zurück zu einem Schloss geht oder so, dann ist halt dieser Overworld. Da haben wir diese Chibi-Charaktere, die dann eben diese Reise symbolisieren und darstellen. Was gibt's denn? Bei Golden Sun gab's das jetzt zum Beispiel auch. Bei Final Fantasy Worlds, ich hoffe, das hieß so, gab's das auch. Mhm. Aber ich überlege gerade, gibt's da nicht noch irgendwas Aktuelleres, wenn man sich besser vorstellen kann, was ich genau meine?
Ja, die Charaktere sind halt verniedlich dargestellt, ganz klein als kleine Männchen. Also noch niedlicher, als sie ohnehin schon sind, auf der Oberwelt und du läufst halt. Das ist halt doch in fast jedem klassischen SNES-Rollenspiel so, ne? Secret of Mana halt.
Das stimmt eigentlich. So, ne? Ja, deswegen Secret of Mana, stimmt. Das ist übrigens auch was, wo du gerade sagst, sie sind so niedlich. Ich dachte, der Katzenjunge wäre die ganze Zeit ein Katzenmädchen.
Ja, der ist, glaube ich, mit Absicht so ein bisschen genderless.
Schlecht so androgyn, genderless, meinst du?
Also, okay. Er wird zwar immer mit männlichen Namen angesprochen und ist eindeutig ein Junge, aber sieht halt auch weiblich aus. So wie Vicky. Vicky weiß man ja auch nicht genau.
Stimmt. Ne?
Ist ja ein Junge, aber könnte auch ein Mädchen sein.
Naja. Und dann, das ist so eben, aber das ist so das Wesentliche. Ne? Man hat halt seine Gebiete, da muss man eben seine Aufgaben erfüllen, die glücklicherweise sich gar nicht so, also A, nicht krass ähneln und B, nicht langweilig werden. Also das mag ich halt nicht, wenn das so zu so einem Grind verkommt, so RPGs, im Sinne von töte 10 Monster, töte nochmal 10 Monster, jetzt töte 20 Monster, jetzt musst du 30 Monster töten, um das nächste Level zu haben oder um diese Waffe oder diesen Gegenstand zu benutzen. Hier zum Glück gar nicht. Also Waffen, Ausrüstung, Gegenstände kann man jederzeit jedem Charakter anlegen, auch hier wieder wie auf Secret of Mana. Das ist nicht an das Level gebunden, das der Charakter hat. Das sagt einzig nur aus, wie viel Lebenspunkte er hat, mit wie viel Stärke er zuschlägt. Also Vitalität, Mana und so weiter und so fort, was es halt sonst noch so Wichtiges gibt. Ja, wenn du einen haben willst, mach
gerne. Ruhig. Ich finde, da kann man jetzt so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht absurd, aber zu God of War vorgreifen, weil das Absurde finde ich, dass ich den Einstieg und die Menüführung, die Items und die Ausrüstungsgegenstände, ich fand das alles simpler zu verstehen und übersichtlicher als bei God of War, obwohl ich es genau andersrum erwartet hätte, weil bei früheren God of War-Teilen hat ja jeder sofort das Kampfsystem verstanden und die Waffen und wie du dich ausrüstest. Und das fiel mir bei Ni No Kuni, beim JRPG, muss man nochmal betonen, leichter als bei God of War, da direkt das alles zu verstehen. Und also, was ich damit sagen will, es ist sehr einfach gehalten. Easy to learn, hard to master, so kann man mal wieder sagen, weil du kannst dich ja auch spezialisieren auf einen bestimmten Kampfstil. Aber das Ganze geht schon sehr flott und sehr eingängig und schön, schön unkompliziert von der Hand. Ich hasse es, wenn man sich so in Rollenspiele so richtig reinackern muss. So eine Riesenhürde am Anfang direkt.
Die Zeit hat doch auch keiner mehr, oder?
Genau, das ist es, ja.
Und das ist doch bei auch nicht JRPGs oft so.
Ja. Genau das.
Was größte Problem, was ich ja hatte von Ni No Kuni 2 zu God of War, dass du im Wesentlichen dieselben Angriffe quasi hast.
Ja, also stimmt.
Nur quasi im Wesentlichen, du hast in beiden hast du einen leichten und schweren Angriff und in beiden rollst du auch zur Seite, um Gegnern auszuweichen. Bei God of War machst du es aber auf X und greifst an auf R1 und R2. Bei den Nukuni rollst du aber weg auf L1 und greifst an auf Quadrat und Dreieck. Und wirklich so die ersten paar Stunden God of War habe ich das jedes Mal durcheinander geworfen. Und war jedes Mal einfach stinkewütend, weil ich mein Hirn zu blöd war, das wieder auseinander zu friemeln und sich zu sagen, nicht, ne? Und dann so, das ist jetzt nicht die Nukuni 2, Mann. Das ist God of War. Es hat zwar dieselben Angriffe, aber du weißt ja auf einem anderen Knopf aus und du greifst auf einem anderen Knopf an. Aber das ist so oft in die Hose gegangen. Das ist so ätzend. Aber du hast gerade gesagt, in Nukuni 2, genau, muss man sich nicht lange reinfuchsen, aber man kann sehr viel Zeit trotzdem investieren, denn man kann da super viel machen, auch nach dem Endgame noch. Man kann das Königreich bis in, ich glaube, Level 3 oder Level 4, in Level 4 ist es, glaube ich, jedes Gebäude auf Level 4 bringen. Dann kann man noch tatsächlich weitere Landschaften entdecken. Man hat dann nachher später die Möglichkeit, mit einem Zeppelin durch die Gegend zu reisen, der dann dafür sorgt, dass da keine Barrieren mehr sind. Da muss man verschiedene Zauber erforschen, die beispielsweise dafür sorgen, dass sich gewisse Türen oder Truhen öffnen. Dann kann man Zauber erforschen, die dafür sorgen, dass sich irgendwie, dass man da zum Beispiel eine Brücke hat oder so ein Kram, dann kann man immer noch mehr Leute anheuern, die zum Beispiel auch die eigene Armee vergrößern. Und diese Armee, ich merke, bin ich noch gar nicht drauf eingegangen oder haben wir noch gar nicht zugesagt, sind im Wesentlichen, sind das so, ich glaube, man kann das also ganz, ganz gering mit sowas wie Dynasty Warriors
voll.
Oder so. Nee, Quatsch.
Doch, eigentlich schon. War doch richtig, das ist okay. Eigentlich so eine, auch in dieser Chibi-Oberwelt. Und dann aber genau. Ganz simplifiziert dieses Dynasty Warriors-Ding halt so Massenschlachten. Also ich fand die Vorstellung davon scheiße, aber dann habe ich gedacht, ach, ist eigentlich ganz nett, so zur Abwechslung.
Ey,
die
voll, ich war auch
so, ach, das ist ja witzig. War auch nicht so schwer und fand ich eigentlich eine nette Abwechslung zu den normalen Kämpfen.
Ja. Besonders funktioniert auch dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, was heißt, dass man quasi, man hat dann Bogenschützen, man hat Schwertkämpfer, Hammerkämpfer und so weiter und so fort. Und da kann man immer darauf achten, okay, wenn jetzt zum Beispiel gegnerische Schwertkämpfer auf mich zukommen, dann weiß ich, die Bogenschützen sind da am besten, also bleibe ich kurz auf Distanz und schieß drauf. Hört sich im ersten Moment sehr simpel an, ist es eigentlich auch, aber wirklich im späteren Spielverlauf und gegen Ende hin, muss man das dringend beherzigen, sonst kriegt man gerade in diesen Strategie, wie auch immer man das nennen mag, Leveln, richtig aufs Maul.
Ja.
Also da habe ich dann teilweise wirklich hart geknabbert.
Ich finde auch toll, dass du in diesen Oberwelten, dass du halt auch wieder Gegner, also du siehst alle Gegner, es gibt keine Zufallskämpfe, so irgendwie du läufst irgendwo rüber,
ja.
Ist ja jetzt auch ziemlich angenehm, out, ja, haben wir jetzt länger nicht gesehen, glaube ich, aber gibt es ja trotzdem noch, so hohes Gras bei Pokémon zum Beispiel und du siehst halt so alle Feinde und du siehst auch teilweise Gegner, die halt zu stark sind für dich, zum Beispiel wie bei Final Fantasy 12 jetzt, 14, wo sind wir denn gerade?
Römische, ja, bei 13.
15. 15.
15 sind wir sogar schon.
Oh. Genau, ich meine das Richtige. Römische Ziffern, so, ich werde da nie Freund von sein. Ja. Jedenfalls ist es so, dass du halt auch wieder Gegner triffst, die eigentlich zu stark für dich sind. Und es gibt aber auch welche, wo du halt eine Chance hast, wo der Kampf aber sehr schwer wird. Und habe ich dann auch irgendwie so einen Drachen besiegt, für den ich eigentlich viel zu schwach war. Aber dadurch, dass ich beharrlich geblieben bin und gut gespielt habe und alle Gegenstände verbraucht habe, so Heilungsgegenstände, alles, was ich hatte, habe ich noch ganz knapp gewonnen. Und das fand ich dann auch cool, ne, dass du nicht einfach nur auf den Sack bekommen hast, sondern dass du auch wirklich eine reelle Chance hast, diesen Kampf trotz der Stärke des Gegners zu überstehen. Solche Sachen.
Das ist auch, glaube ich, was relativ schnell auffällt. Es ist, ich behaupte, es ist auch vielleicht, weil es eher auch sich an jüngere Spieler wendet, also oder einfach um seinem süßen Look und sowas gerecht zu werden, diesem Disney-Feeling. Die Kämpfe sind nicht sonderlich schwer oder fordernd. Also auch, um nochmal den Vergleich zu ziehen, nicht, was man teilweise in God of War erlebt. Also es ist wirklich durch die Bank. Also ich glaube, ich hatte selten den Moment, wo ich gesagt habe, ah scheiße, jetzt komme ich hier nicht weiter. Also wie gesagt, diese Strategiekämpfe außen vor, aber ganz normale Kämpfe eigentlich immer relativ easy. Und selbst wenn die Gegner so 10, 15 Level über einem waren, hat man es eigentlich, wie Tim gerade sagt, schon noch geschafft, wenn man sinnvoll seine Items eingesetzt hat und so ein Kram. Und dann noch deswegen, denn ansonsten fiel mir nämlich doch gerade noch ein, was ich auch sehr cool finde, das System, das möchte ich gerne noch erwähnt haben. Man kann sich von seinen Waffen immer von seiner Waffenart bis zu 3 Stück anlegen. Zum Beispiel mit Roland, der Präsident von irgendeinem unbekannten Land ist. Der kann eben insgesamt 3 Schwerter im Kampf haben, die natürlich nicht alle gleichzeitig in der Hand hat, wie zum Beispiel Sanji aus One Piece, sondern mal eins am anderen sich dann zückt und dieses lädt sich dann immer auf. Also während man angreift, lädt sich das auf, so ein bisschen auch wie bei God of War mit Rage. Okay, jetzt auf den Vergleich zu ziehen, aber ne, das lädt sich dann immer auf und sobald es bei 100% ist, kann man dann zum Beispiel eine extra starke Magie-Attacke machen. Und sobald diese 100% halt, sobald man diese Attacke gemacht hat, ist es wieder auf 0% und wenn gewünscht, wechselt dann einfach der Computer für einen aufs nächste Schwert und das ist dann auf 100% und so weiter und so fort. Und das mochte ich sehr. Also insgesamt, um es mal so langsam zum Abschluss zu bringen, ich habe 30 Stunden dafür gebraucht, muss aber dazu sagen, wie gesagt, ich habe nicht alle Sidequests gemacht und nicht alle Leute angeheuert und nicht das Königreich komplett ausgebaut, denn im Wesentlichen, ich wollte die Geschichte komplett erleben und halt mit God of War anfangen. War aber wirklich, aber deswegen, abschließend ist ein sehr schönes Spiel. Wie gesagt, also toller Look, toller Sound, sehr spannende Geschichte im Mittelteil möchte, oder was heißt spannend, aber sehr, also eine Geschichte, die auf jeden Fall immer wissen möchte, wie es zu Ende geht. Leider fand ich das Ende aber an sich enttäuschend. Ich werde dazu jetzt nichts sagen oder nichts verraten, denn ich will nichts vorwegnehmen. Der Endkampf ebenfalls, was aber daran lag, dass er einfach so ein, das ist sehr schade, weil das macht das Spiel sonst gar nicht, aber es ist ein mit absichtlich künstlich in die Länge gezogener Endkampf und sowas hasse ich.
Ja,
ich auch. Im Wesentlichen, okay, du haust den Boss runter, aber haha, der Boss hatte noch ein Ass im Ärmel und kann sein Leben komplett wieder auffüllen. Und dann machst du genau dasselbe nochmal. Und aber der Kampf verändert sich halt währenddessen nicht. Da sind nicht mehrere Ebenen drin, nicht mehrere Kniffe oder irgendwas, was du durchschauen musst. Nee, gar nicht. Du musst einfach dreimal ihn quasi runterhauen, bis er keine Leben mehr hat. Und das, ja, das war's halt. Das sind dann irgendwie 10 Minuten, die auch dann nach einer Zeit ziemlich langweilig werden, weil du dann genau weißt, der hat irgendwie seine 3 Attacken. Die weichst aus, du haust drauf, weichst aus, haust drauf, er macht sein Leben komplett wieder voll und so weiter und so fort. Das ist sehr schade, weil zumindest bei mir hat das so einen krassen Dämpfer am Ende gegeben, war dieses so, ja, okay, darauf habe ich jetzt hingearbeitet, auf so einen komplett langweiligen Endkampf. Aber gut, nichtsdestotrotz, schönes Spiel, ich kann es empfehlen. Ist, glaube ich, PS4-exklusiv.
Ja.
Entschuldigung, für PC gibt's das auch, genau, für PC gibt's das auch. Xbox leider nicht, das hat aber das großartige Sea of Thieves, da reden wir natürlich nächste Folge drüber. Die brauchen sowas wie Ni No Kuni oder God of War gar nicht, von daher. Alles easy, Tim.
Also diesen Seitenhieb auf Sea of Thieves, ich glaube, da müssen wir noch in der nächsten Folge wirklich zu sprechen kommen. Also wir haben es, glaube ich, alle bisher nur angespielt und sprechen wir aber noch später drüber, weil es reicht einfach noch nicht. Wir haben es noch nicht genug gespielt. Es war einfach jetzt gerade zu viel. Und ja, ich glaube, man muss sich dafür auch richtig einlassen. Ja.
Also, dass wir einfach 3 PS4-Titel haben, die PS4-exklusiv sind und die einfach alle 3 unfassbar geil sind. Deswegen, allerdings. Tim, machen wir weiter mit Yakuza 6.
Genau. Ni No Kuni 1 fand ich ja damals wirklich total mega geil. Und Teil 2 konnte bisher noch nicht drankommen. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht durchgespielt. Ich glaube,
aber von vielen gehört, dass es nicht drankommt an Teil 1.
Aber,
das ist
auch, genau. Aber immer noch großartig. Von daher ist es gar nicht schlimm.
Ja.
So, dann Yakuza 6. Die Yakuza-Reihe ist bei mir ja noch gar nicht so lange ganz vorne mit dabei bei meinen Lieblingsspielen. Einfach, weil ich da nie den Zugang zu gefunden habe. Nicht nur, weil es ja immer englischsprachig war, wenn man überhaupt Glück hatte, dass ein Spiel aus Japan in den Westen gekommen ist mit englischen Untertiteln, sondern auch generell ist es natürlich so eine Story-intensive Spielereihe, da ist natürlich der Einstieg immer ein bisschen schwer. Deswegen habe ich das genutzt, dass mit Kiwami das Remake vom ersten Teil rausgekommen ist oder mit Zero ein Prequel rausgekommen ist. Die beiden eignen sich super zum Einstieg. Ich glaube aber, dass jetzt der 6. Teil und auch der Abschluss der Yakuza-Reihe mit Kazuma Kiryu, der Hauptcharakter ist, dass den man auch genießen kann, wenn man noch vorher keinen Teil gespielt hat. So, natürlich geht einem da einiges verloren, weil man einfach die Vorgeschichte nicht kennt. Aber es bleibt trotzdem eine relativ spannende Kriminalgeschichte, die sehr japanisch erzählt ist, aber auch nicht so überzogen wie einige Animes. Generell muss man ja sagen, dass die Yakuza-Reihe ja von diesen ganzen die Figuren haben große Augen, Anime-Stil total abweicht. Die japanischen, hauptsächlich japanischen und chinesischen Charaktere sehen auch wirklich so aus, wie sie aussehen. Und es ist alles sehr realistisch gehalten, wie man das von Sega halt so kennt. Für mich hat die Reihe auch viel Ähnlichkeiten zu Shenmue, wo wir auch sehnlichst den 3. Teil erwarten. Und Teil 1 und 2 sollen jetzt auch als Remake ja rauskommen. Für die aktuelle Konsolengeneration und für den PC, glaube ich, auch. Und deswegen glaube ich auch, dass ihr beide die Yakuza-Reihe unbedingt, dass ihr da wirklich noch mal eine Chance geben solltet. Auch wenn ich weiß, dass natürlich bei der Spieleauswahl momentan, dass es immer schwierig ist, sowas noch einzuschieben. Aber ich glaube, Jules, du warst auch schon heiß drauf, ne?
Ja, voll. Wenn ich ganz kurz, ganz schnell einhaken darf, pass auf. Ich meine, ich hatte es schon getwittert, ich bin ja so manchmal so ein Mensch von Typ Internet. Leben in den Kommentaren, hab's getwittert, pass auf. Folgende Situation, sollte Montag vor fast 2 Wochen geliefert werden, also am 16.04. sogar einen Tag vor Release, habe mich mega gefreut, weil ich dachte, okay, 5 Tage vor God of War, schaffe ich, kein Problem. Und dann kommt irgendwie so gegen 9 Uhr das Update von DHL, die Sendung wurde beschädigt und wird zur Nachverpackung zurückgesandt. Okay, dachte ich mir, kein Problem, passt. Tag darauf, Sendung wurde im Zielpaket zusammen bearbeitet, Sendung ist auf dem Weg zu Ihnen. Und dann nochmal, Sendung muss erneut verpackt werden am selben Tag, also am Dienstag. War so okay, auch kein Problem. Woche später, Montag 23. das Update, aufgrund einer Beschädigung der Umverpackung wurde die Sendung nachbearbeitet. Kein Problem. Dann danach, die Sendung ist auf dem Weg zu Ihnen. Gut. Dann am Abend, die Sendung wurde zurückgestellt und so weiter und so fort. Das ging wirklich, also ich kann hier wirklich rauf und runter scrollen, DRL, deswegen will ich das jetzt nicht alles antun. Bis dann am Freitag, also am 27., also gestern sehe ich gerade, dass die Sendung, Entschuldigung, wurde zurückgeschickt. So. Weil ja, sie nicht.
Unfassbar.
Die Sendung entspricht nicht den Versandbedingungen, sie wurde dem Absender zurückgeschickt. Okay.
Ich bin mal gespannt, was die so erhalten. So tausendmal geflickte Version.
What?
So, was da denn los war? Mann.
Also, keine Ahnung, sonst war die Collector's Edition. Ich habe mich mega drauf gefreut, wie den Gläsern und
mit
so.
Mit den Gläsern.
Zeug. Und wenn da schon steht, die Sendung wurde beschädigt, gehe ich fast davon aus, dass sie ganz geklört hat und geklimpert hat. Naja.
Ja, aber die Yakuza-Reihe ist ja, wie gesagt, so ein bisschen so ein Japan-Simulator. Einfach jeder, der in Japan war und die Yakuza-Reihe kennt, erzählt mir, das ist da so. Natürlich wirst du nicht überall verprügelt, es gibt keine Schlägereien an jeder Straßenecke. Im Gegenteil, Japan ist da so in diesen Regionen eigentlich ein sehr sicheres Land. Aber das ist halt natürlich ein Kampfspiel, also was sehr storylastig ist und kampflastig, ne? Kampfkunstlastig. Ist so ein bisschen, darf man sich ja vorstellen, wie so eine Mischung aus Adventure, wie halt Shenmue und halt auch irgendwie Kampfspiel wie ja The Bouncer, wer das noch vielleicht noch kennt, also halt ein Prügelspiel.
Und ganz kurz, der Kotta ist ja gerade in Japan, der ist ja jetzt, glaube ich, für 1-2 Wochen und er hat auch letztens gesagt, weil ich war letztens mit ihm essen und dann hat er auch kurz gesagt, dass er sich unfassbar auf Japan freut, er hat jetzt ganz viel Yakuza 6 gesucht und er hat das so viel wiedererkannt einfach, weil das teilweise, wie du schon sagst, einfach originalgetreu ist, allein diese, was ist das, Pachinko?
Die Pachinko-Automaten, genau, es gibt oder ja ganze Geschäfte, also dieses Don Quixote, was da auch ziemlich auch vorkommt, das ist ein Deal, haben die mit dem Spiel, den Laden gibt es halt wirklich.
Genau, das hat er nämlich auch erzählt, weil der immer wohl sehr viel Yen lässt, wenn er in Japan ist.
Also Kamurocho, dieser Stadt.
Yakuza immer abräumt.
Genau, der Stadtteil, der berühmt ist für die Yakuza-Reihe, ist Kamurocho und den gibt es nicht wirklich. Aber trotzdem ist er halt vielen Ecken nachempfunden, die es in Japan wirklich gibt. Und deswegen findet man sich da auch gut zurecht. Und auch gerade was die Speisen angeht, was Essen und Trinken angeht, ist es sehr realistisch. In den Bars gibt es halt wirklich in jedem Yakuza-Teil echte Drinks, wo du auch immer so ein kleines Textfeld hast mit Infos über den Drink. Also Sky Vodka kennt man natürlich, dann auch bestimmte japanische Whiskys, dann aber auch Biere wie hier wie Heineken und so weiter. Und da findest du auch immer dann Infos darüber, die auch wirklich aus dem echten Leben stammen, ne? Was halt nicht ausgedacht ist. Und auch die Speisen, du hast immer ein realistisches Bild dazu, sei es in der Hafenstadt, die es auch jetzt neu gibt in Yakuza 6, The Song of Life, so heißt der Zusatztitel. Da gibt es eine wunderschöne Hafenstadt, also nicht nur Kamurocho, sondern auch dieses Mal diese Hafenstadt. Und da gibt es dann auch so einen Fischer, der da direkt frische Austern verkauft und so weiter. Und da ist halt immer ein Bild dabei, du kannst auch alles kaufen und essen und probieren, wirst dafür auch belohnt, kannst damit auch deinen Charakter upgraden. Das heißt, du kannst hast halt so ein Rollenspielelement, dass du deinen Charakter halt stärkst, dass du Kiryu stärker machst, dass der mehr Schaden austeilt. Nicht nur dadurch, dass du Kämpfe ausführst mit irgendwelchen Straßenbanden, die dich angreifen wollen und dir irgendwas Böses wollen oder Feinde
von Yakuza. 187!
Genau, sowas. Und sondern auch sowas wie Essen so. Und das macht halt mega viel Spaß, dass du auch belohnt wirst, wenn du einfach die Stadt erkundest und das virtuelle Japan erlebst und einatmest. Denn diese Open World ist nicht wie in GTA riesig. Sie ist sehr relativ klein und komprimiert. Dafür ist sie unfassbar detailliert. Und ich liebe ja auch GTA, aber bei GTA ist ja alles sehr überzogen, ist sehr Hollywood-mäßig, sehr American Way of Life, so Parodie, sehr mit dem Holzhammer teilweise, ne, mit dem Bier, Piss, Wasser und so weiter. Aber bei Yakuza gibt es natürlich auch überzogen japanische Zwischensequenzen, gerade was die Kämpfe angeht, ne, wenn sie sich gegenseitig irgendwo gegenschleudern, alles geht kaputt, immer auf Tische rauf und in Zeitlupe, hier noch eine Quicktime-Event und so weiter. Aber was generell so die Atmosphäre angeht, was das Stadtbild angeht und so weiter, ist es sehr realistisch, so bis auf die Prügelei natürlich. Und das macht die Yakuza-Reihe eigentlich aus und das ist auch so dieses Faszinierende, dass du wirklich, wenn du dich reingearbeitet hast in einen Yakuza-Teil, dass du wirklich das Gefühl hast, du machst gerade in Japan Urlaub. Und das finde ich halt sehr, sehr reizvoll. Und das ist jetzt gerade durch Yakuza 6 mit der neuen Engine, die arbeiten jetzt, ist ja quasi der letzte Teil mit Kazuma Kiryu, aber es ist so, dass noch weitere Teile kommen werden, nur halt nicht mehr mit ihm als Hauptcharakter. Und mit dieser neuen Engine führen sie quasi eine neue Spielereihe ein, so dass sie eine neue Grundlage für spätere Serienteile soll das darstellen. Und man merkt auch, das Ganze geht, gerade das Kampfsystem geht flotter von der Hand. Es ist nicht mehr, hat nicht mehr mehrere Kampfstile, wie halt in vorherigen Teilen, wie in Zero zum Beispiel oder in Kiwami. Sondern nur noch ein Kampfstil. Dafür kannst du den viel besser variieren und verschiedene Moves nach deinen Wünschen quasi dir selber anpassen. Und also diese Mischung aus coolen Kämpfen, überzogenen Prügeleien, die super flott von der Hand gehen, als auch diese Erkundung, als auch eine spannende Kriminalstory. Dazu möchte ich nur sagen, dass ein sehr wichtiger Charakter aus der Yakuza-Reihe, nämlich die Haruka, die ja im ersten Teil noch ein kleines Kind ist und auch eine sehr wichtige Rolle spielt, wird in dem neuen Teil, sie ist auch längst erwachsen, wird sie angefahren. Und der Fahrer, der sie angefahren hat, begeht Fahrerflucht und man muss halt quasi dahinter kommen, was dahinter steckt. Und vor allen Dingen erfährt Kiryu dann auch direkt am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, dass Haruka einen kleinen Sohn hat und man weiß aber nicht, wer der Vater ist. Und um dahinter zu kommen, was dahinter steckt, hinter dieser großen Verschwörung und den Yakuza, was das mit denen zu tun hat, das ist quasi die Story, die das Ganze vorantreibt. Und das ist sehr unterhaltsam, macht sehr viel Spaß, ist sehr gut ins Englische übertragen worden. Es gibt noch einen Sammelkarten-Modus, so ein Strategie-Clan-Kampf-Modus, den man aber nicht machen muss. Ich halte mich aus solchen Sachen immer gerne fern, aber es gibt halt serientypisch ganz viele Nebenbeibeschäftigungen. Ne? Es gibt Dart-Spielen, es gibt sogar einen Sex-Chat, wo du halt wirklich so ein Live-Chat hast mit so, ihr kennt ja so diese komischen, habt ihr schon mal von gehört, ne, dass es solche Chatrooms gibt, wo man den Frauen sagen kann, was sie machen sollen und da Geld zahlt und sowas. So gibt's da halt auch, total absurd. Es gibt Karaoke natürlich, Pachinko-Automaten, diese Kran-Automaten, womit du irgendwelche Stofftiere daraus fischt. Es gibt komplett Virtua Fighter 5. Eines der besten Beat'em-Ups, wie ich finde, vermisse ich eigentlich, dass die Reihe irgendwie nicht mehr fortgeführt wird, weil die ja so richtig simulationslastig ist und ich früher auf der PS2, ich glaube der Vierer war das habe ich richtig gern gespielt, ja, Virtua Fighter Evolution hieß es, glaube ich, das war mega geil. Und da gibt es einfach den fünften Teil, gibt es einfach gratis zum Spiel dazu, also du kannst es auch im Hauptmenü direkt anwählen und mit einem Kumpel zocken auf dem Sofa. Also wenn du Yakuza 6 holst, hast du Virtua Fighter 5 quasi dabei. Das ist zwar längst nicht der aktuellste Titel, ich glaube die erste Version davon kam 2006, aber es sieht immer noch sehr gut aus, man kann das immer noch sehr gut spielen und es ist halt einfach schön und nett und dass es einfach dabei ist. Und also wenn man viel zu tun haben möchte, das heißt, wenn man sich jetzt ein Spiel kauft, wo man sagt, ich möchte lange damit beschäftigt sein, das soll ein bisschen exotischer sein, ist Yakuza 6 halt genau das Richtige, weil du halt unglaublich viel erkunden kannst, dich unglaublich viel nebenbei beschäftigen kannst. Und das ist ähnlich wie bei GTA 5 so, dass diese Minispiele halt sehr gut ausgearbeitet sind, dass die halt überraschend gut gemacht sind und halt auch längerfristig auch Spaß bieten. Ich finde ein bisschen schade, dass der Übergang in die Kämpfe, du wirst ja auf der Straße oft angesprochen von den feindlichen Banden und dann prügelst du dich, dass dieser Übergang ist zwar jetzt viel flüssiger, ne, dass du die auf der Straße siehst und dass der Kampf direkt losgeht, ohne dass dazwischen noch irgendwie eine Sequenz kommt oder ein Ladebildschirm oder sonst was. Aber sobald du die Gegner alle platt gemacht hast, was ziemlich furios aussieht, man kann gar nicht oft genug betonen, wie geil diese Kämpfe aussehen. Das macht so Bock, da ist so viel Wucht hinter. Und es ist immer so eine Freude, das zu sehen, wie er die alle zerschmettert. Auch unglaublich brutal. Aber dass die auf dem Boden liegenden Gegner, die sonst immer auf dem Boden gelegen haben und dann, egal wie brutal du sie fertig gemacht hast, die waren danach immer so, oh ja, tut mir leid, hier mein Geld, dass die jetzt quasi ganz schnell verschwinden. Das kennt man sonst so aus so schlechten Cuts, aus Resident Evil 3 zum Beispiel, wo die Zombies dann einfach direkt nach dem Kampf verschwunden sind. Finde ich ein nicht so schönes Detail. Ansonsten ist das Ganze wunderbar detailliert gestaltet. Also gerade diese Hafenstadt, die zu entdecken, so diese ganzen idyllischen Gassen und dazu, oh, hier ist ein kleines Restaurant, da gehe ich mal rein, was essen und so. Das alles zu entdecken zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und dann so absurde Missionen, wie zum Beispiel als der kleine, also Harukas Sohn, dem nimmt man ja quasi auf den Arm und der schreit dann, man muss quasi mitten in der Nacht in Japan an dieser Hafenstadt Milch besorgen, weil der Kleine halt schreit, man hat nichts und er hat Hunger. Und dann jagst du halt durch die Stadt und weil der halt blärt und heult. Das klingt alles furchtbar nervig, aber das ist schon irgendwie authentisch und man fühlt irgendwie mit Kiryu, weil er eigentlich nur diesem Kind helfen will und ganz verzweifelt ist, weil alle Geschäfte haben zu und er muss dem Scheiß Milch geben und wird dann noch zwischendurch angegriffen von irgendwelchen Assis, die gesoffen haben und ihn aufs Maul hauen wollen. Also, ich könnte noch unglaublich viel darüber erzählen. Ich glaube, das überfordert aber jetzt jeden, wenn ich noch mehr darüber ausführe. Deswegen, Yakuza 6 ist ein würdiger Abschluss der Reihe von Kazuma. Und ich bin restlos begeistert. Ein paar unschöne Details, wie das mit den verschwindenden Leichen, in Anführungsstrichen, finde ich halt nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen ganz großes Kino für die PlayStation 4, glaube ich, exklusiv. Ja, genau.
Schön.
Ja.
Ich habe da auch rein geil zu sagen, weil ich es wirklich nicht gespielt habe. Aber mega Bock drauf. Jetzt auch nachdem, wie es was du so erzählt hast, ich habe richtig Bock drauf.
Das freut mich. Gerne nochmal dann Feedback da lassen, falls ihr beide das noch spielt.
Gerade eh irgendwie krasse PlayStation-Phase, ne? Also ja. Muss man schon mal sagen, so PlayStation gerade, Yakuza, Ni No Kuni und dann God of War und dann Xbox so, hey, wir haben Sea of Thieves. Super.
Ey, und dazu kommen wir jetzt. Also Max, hau raus, fang an, mach los.
Mit Sea of Thieves. Man kann ein Pirat sein, Freunde. Wolltet ihr schon immer ein Pirat sein? Nee, keine Ahnung, spiel Sea of Thieves nicht. Interessiert mich auch ein Scheißdreck. Aber was mich gar kein Scheißdreck interessiert hat und wo es für mich ein Grund war, mal wieder das erste Mal in diesem Jahr die PlayStation 4 wieder anzuschmeißen, war das neue God of War. Was ja keine 4 hinten dran hat, aber was eigentlich der 4. Teil ist. Beziehungsweise der 7. Teil, weil es gibt ja noch diese 2 PSP, Son of Sparta und Olymp irgendwas.
Genau, und Ascension für die PS3.
Ascension für die PS3 noch, ja, genau.
Irgendein Depp hat auch auf Twitter irgendwie geschrieben, ist ein Reboot oder Remake oder so. Also meine Güte, ne?
Naja, ich hab das irgendwie, ich hab gesagt, ein Remake, das war natürlich falsch, ein Reboot ist auch falsch, wurde mir auch gesagt. Also es waren wieder sehr schlaue Menschen im Internet, die sehr sympathisch waren, sehr verbesserlich, also ja, es war wieder sehr, sehr anstrengend. Aber ich finde, es ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man es nicht weiß, wenn man spielt, was ist denn jetzt, ob die Story weitergeht oder nicht.
Naja. Ja, ist ja auch eigentlich, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt, wie ich bei euch der God of War Stand war. 1 und 2 habe ich zu Tode gezockt, 3 habe ich angespielt, das muss ich jetzt endlich mal nachholen.
Was?
Hype von 4.
Okay. Was? Ja. Führ mal weiter aus, bitte.
Ich habe 3 nicht fertig gespielt. Habe ich damals einfach nicht, weil es war einfach die Xbox 360-Phase und ich hatte keinen Bock auf meine PlayStation 3.
Krass.
Fertig. Ascension habe ich noch nie in meinem Leben eingelegt. Habe ich das überhaupt? Ja, ich glaube schon. Und die PSP-Teile habe ich, glaube ich, gezockt, aber die haben mir irgendwie nicht viel gegeben damals. Kurzum, ich fand God of War immer ganz cool, aber ich war jetzt nicht mega gehypt. Ich finde God of War schon eine nice Spielreihe, die ersten 2. Also, jetzt erst damals, wie das kam ja so aus dem Nix. Es war ja auf einmal da und alle waren so,
was ist jetzt? Und zwar, also
Willst du die Review machen?
Nein, die Review nicht. Ich wollte jetzt generell über die God of War-Reihe, bevor das. Die macht ihr beide, die zum neuen God of War. Ich hab's auch noch nicht durch. Aber diese God of War-Reihe hat mir immer total viel bedeutet, weil der erste Teil kam. So ganz plötzlich, ich habe die GamePro gelesen, ich war ein begeisterter GamePro-Leser und da stand überall bei den Redakteuren stand ja immer bei, was sie gerade spielen. Und da stand bei fast jedem God of War für die PlayStation 2 und ich habe gedacht, was ist denn das? Habe ich noch nie von gehört. Was soll das denn? Warum spielen das alle? Warum sind die so begeistert? Und dann kann in der nächsten Ausgabe, glaube ich, der Test und ich habe so gedacht, was ist denn das? Das sieht ja mega geil aus. Habe das Testvideo gesehen, war mega gehypt. Man musste das damals aber ja importieren, weil es war offiziell nicht, ich glaube, weil die USK keine 18er-Freigabe verteilt hat. Und dann hatte ich das aus Holland, habe ich, glaube Tante und Onkel Bescheid gesagt, da wusste ich, die sind gerade im Holland-Urlaub und die sollten mir das mitbringen. Da haben die mir die PEGI-Version mitgebracht. Und dann hatte ich das auf der PS2 und das war so ein Titel, den habe ich Freunden halt gezeigt. Einfach, schaut euch das an, wie krass das ist. Das war ja damals unfassbar. Das fing ja an, wie andere Spiele aufhören. Das fing ja an mit einem furiosen Endbosskampf eigentlich, direkt am Anfang. Man denkt so, was passiert hier denn? Und das war ja auch so ein Merkmal von der God of War-Reihe dann irgendwann. Und ich war so hyped auf God of War 2. Und das God of War 2 war dann noch mal krasser. Also ist immer noch eines meiner Lieblingsspiele. Dann God of War 3 hat mich auch sowas von mitgerissen, habe ich auch nochmal in der Remastered auf der PS4 geliebt. Also ich liebe God of War und auch Ascension war natürlich längst nicht ganz so gut, habe ich aber auch gerne gespielt. Und auch vor allen Dingen Chains of Olympus für die PSP fand ich mega krass. Ghost of Sparta war nicht ganz so gut, aber war auch noch ein krasser Titel. Also ich bin mega, mega riesen God of War Fan und die Reihe hat mir immer viel bedeutet. Und muss aber sagen, dass ich, als ich gehört habe, okay, diesmal wirklich nordische Mythologie, habe ich erstmal so gedacht, ja, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Jules, wie sieht's bei dir aus?
Das neue God of War jetzt?
Nein, wie standst du dazu? Also mich interessiert das halt wirklich.
Das Ding ist, ich habe die alten erst nachgeholt in dieser PS3 Collection 1 und 2, wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe dann beide die durchgespielt. 3 war aber wirklich das erste God of War, was ich 2009, wenn ich recht entsinne, kam es ja, glaube ich, für PS3 rausgespielt habe und auch da mehr oder weniger in einem Rutsch durchgespielt habe. Das hat mich so krass gepackt und so mitgerissen. Also von der Geschichte her, das Pacing, Soundtrack, Grafik, einfach alles so mega geil und da ich eh schon immer ein Sucker war für so, Hack and Slay, so ist Diablo. Was sagt man dazu? Dieses ist so, einfach hau drauf. Hörn aus und hau drauf. Und das fand ich schon immer mega geil. Von der God of War 3. Hab es geliebt und auch nicht ganz durch, aber auch auf der das Remake ordentlich gezockt.
Es war ja damals wirklich, als Teil 1 raus war, war das so ein Geheimtipp in Deutschland. In Deutschland, wohlgemerkt. Das war wirklich so, ich war so wie der Hipster. So dann irgendwann, als es so mega gehypt war, war ich so, ja, hab ich doch immer gesagt, dass ihr das spielen sollt. So, ne? Ach, ich hab das ja schon dreimal durchgespielt. Da habt ihr noch nicht mal den ersten Gegner besiegt, so nach dem Motto, ne? So war, weil das war wirklich, das ist eigentlich relativ absurd, diese Story, wie das innerhalb von kürzester Zeit eines der wichtigsten Marken für Sony wurde.
Voll. Naja, und jetzt haben sie ja irgendwie, haben sie das alles ein bisschen umgeändert. Du hast schon gesagt, sie gehen diesmal raus aus der griechischen Mythologie und gehen rein in die nordische Mythologie. Das heißt, Midgard und Thor und Odin und all diese ganzen Dinge, die wir eigentlich auch schon die letzten Jahre, und Ragnarök ist auch ein Name, der sehr oft fällt, also dieses Event Ragnarök und alles mögliche, alles, was da halt auftaucht in der mythischen, der nordischen Mythologie. Als ich dann irgendwann sagte, Mann, die Walküren sind aber ganz schön schwierig, hat dann gleich jemand gesagt, nicht spoilern! Ja, es war völlig unabsehbar, dass Walküren auftauchen in der nordischen Mythologie. Entschuldigung nochmal an dieser Stelle. Ich werde nichts mehr ins Internet schreiben.
Alter, und die letzte Walküre, ne, die Walkürenkönigin.
Nee, soweit bin ich noch nicht.
Also da habe ich echt, da habe ich gut dran gesessen. Also schon 3 oder 4 Mal, bis ich die down hatte, ne, die alte.
Ja, manchmal musste ich mal vor die Tür, musste dann doch immer vor die Tür gehen. Deswegen, ich hätte jetzt auch ein paar Tage, nach dem Durchspielen ein paar Tage Pause gemacht. Ich habe es jetzt wieder angeworfen, weil ich natürlich noch sehr viel trotzdem mit God of War erleben will. Also die Geschichte ganz kurz. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Kratos hat sich im Endeffekt abgesetzt mit Frau und Kind. Sein Sohn Atreus und seine... Es fängt damit an, dass die Mutter beerdigt wird. Also sie ist gestorben und man fällt dann so einen Baum. Es gibt so verschiedene Bäume, das hat sie sich gewünscht. Und darauf wird sie dann verbrannt und man soll jetzt die Asche auf den höchsten Gipfel bringen. Auf den höchsten Gipfel von dieser Midgard-Karte. Und das ist im Endeffekt eure Aufgabe. Und dann geht es relativ schnell los, dass jemand auftaucht, der Unbesiegbare. Und das ist einfach nur, das ist der erste große Kampf in diesem Spiel. Und das ist einfach nur so, wow. Wie krass kann man eigentlich ein Videospiel inszenieren? Also ich meine, God of War hat immer davon gelebt. God of War hat davon gelebt, dass man krasse Kämpfe hatte, dass man auch große Gegner hatte, die den Bildschirm ausgefüllt haben, dass man halt so dieses Cineastische hatte. Man hatte viel Quicktime-Events natürlich auch. Zwischendrin auch normale freie Kämpfe, aber es war auch schon immer sehr auf dieses Quicktime-Ding und so. Aber so diese Inszenierung, das Cineastische, das war das, was God of War ausgezeichnet hat. Und das Spiel fängt an und ich lieb schon mal den neuen Kratos, weil ich den neuen Kratos-Look halt mit diesem Vollbart einfach sehr nice finde. So,
sieht ja auch ein bisschen ähnlich, finde ich. Jetzt kein Scherz.
Ja, auch muskulös und so. Wir sind auf dem gleichen Level, der Kratos und ich. Und,
guckt auch beide gleich gut gelaunt immer.
Voll. Ja, wir sind, ich glaube, also wenn ich die, ganz ehrlich, wenn ich so eine Axt hätte wie der, würde ich auch ähnliche Sachen damit machen, bin ich ganz ehrlich. dann kommt dieser Kampf und dieser Kampf gegen diese Typen, das ist einfach nur Wahnsinn. Also da, die zwei sind halt einfach die kriegen sich halt nicht gegenseitig platt und deswegen wird das alles so, also ich hatte so kurze Episode 7 Feelings, wenn die Erde so aufreißt, so, wo sich ja auch Rey und Kylo gegenüberstehen und alles einfach nur noch so, man merkt aber, die sind beide zu mächtig füreinander und für das, was hier gerade passiert, die kriegen sich jetzt nicht kaputt und so war es da halt auch und dieser Kampf war direkt so, fuck ist das krass.
Ich habe ein Safe-Game angelegt. Also ich habe extra noch mal dahin gespielt, ein Selfgame angelegt, nur damit ich das Leuten zeigen kann, auf dem 4K-Fernseher, mit HDR, mit allem. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht. Und alle Leute waren so, was? So, ich meine, man denkt so mittlerweile, man hat Videospiele verstanden, so, ne? Man hat, okay, am Anfang Tutorial und so weiter und so. Aber eigentlich bei God of War ist es ja eigentlich auch nichts ungewöhnlich, dass es so krass anfängt. Aber trotzdem hat es mich da wieder komplett umgehauen, so.
Ja, weil es auch mal anders anfängt. Ne? Damals so, ich meine, ich würde nie vergessen, wie man das erste Mal so diesen Kampf von God of War 1 hatte gegen Hydra. Das war halt einfach so überkrass, weißt du, auf diesem Schiff, wenn du diesen Kopf halt platt machst und so. Und ich liebe ja, also was ich an Kratos ja abgöttisch liebe, ist, dass Kratos alles wütend macht. Mhm. Also Kratos macht, kein Mensch macht wütend eine Truhe auf. So, so wenn er so wenn er das erste Mal zu so einer Truhe, ich habe so gelacht, als er zum ersten Mal zu so einer Holztruhe geht, die er einfach nur so einschlägt. Der reagiert immer so wahnsinnig witzig auf alles. So, ich finde das immer total lustig. Und dann macht man sich halt auf die Reise, diese Asche wegzubringen. Unterwegs passiert natürlich eine ganze Menge. Man lernt dann relativ schnell noch eine Hexe kennen. Wie heißt die nochmal genau? Ich vergesse den Namen von der Hexe. Ja, ist Freya. Egal. Hm? Was? Freya, stimmt, die heißt wieder ein Hund. Und dann erklärt man Freya, dann kommen noch Brock und Sindri. Wie heißt das? Sindri. Brock und Sindri, die zwei Werkstattgnome, die man halt, so Zwerge, die man kennt, die Brüder sind, die im Endeffekt dann eure Waffen und sowas machen und euch helfen dabei hochzuleveln, beziehungsweise Rüstungen bauen für euch, wenn ihr die nötigen Materialien habt, Rüstungen aufwerten können, denen ihr Sachen verkaufen könnt, wo ihr allerhand Zeug kaufen könnt, also im Endeffekt Händler, so die immer wieder auftauchen. Und das finde ich schon mal geil, dass Brock und Sindri halt einfach auch Gesichter haben und auch eine Geschichte haben und auch aktiv an dieser Geschichte teilnehmen, weil oft sind so Händler in so Spielen, also jetzt so zum Beispiel bei Resident Evil 4, der Händler ist halt immer aufgetaucht und er war dann einfach da und man war immer so, ja, aber warum ist der denn jetzt eigentlich hier?
Welcome.
Genau, und was macht der da? Und das ist ja dann meistens auch, kriegen die ja keine Geschichte oder nicht irgendwelche Hintergründe. Es wird auch nicht hinterfragt, warum die immer rumreisen. Und hier wird so viel erklärt, aber ohne, dass man das Gefühl hat, das Spiel will sich jetzt irgendwie rechtfertigen, sondern das ist einfach irgendwie so alles liebevoll verzahnt. Und dann hat man halt diesen, und das hat sich halt viel geändert, weil es ist jetzt inzwischen ein Third-Person-Spiel, die Kamera bewegt sich mit, es ist nicht mehr fest installiert, so, man läuft jetzt nicht mehr durch feste Kamerafahrten, sondern man kann das alles selber bestimmen. Und das Kampfsystem ist viel dynamischer, man hat auch jetzt erstmal nicht mehr diese, ne, hier, wie heißen sie nochmal, die tollen, ich vergesse immer so wichtige Namen. Naja, ihr wisst schon, auf jeden Fall seine Waffen, seine typischen Klingen, die habt man jetzt.
Klingen.
Ja, man hat jetzt nicht mehr diese typischen Feuerklingen oder wie die hießen, sondern man hat jetzt diese fette große Axt. Und mit der Axt kann man nicht nur schlagen, sondern die kann man auch werfen. Und damit bewegt man sich dann einfach. Und das allerwichtigste Feature ist natürlich Atreus, der Sohn, der nicht nur dafür sorgt, dass in diesem Spiel eine ständige Dynamik herrscht, was Gespräche angeht und so. Also die unterhalten sich ja extrem viel und es ist nie so, dass man denkt so, boah, ist das gerade ein Computergelaber, sondern es ist so lebendig. Es ist so ein krasses Verhältnis, wie die zwei miteinander umgehen, auch im Laufe der Geschichte, wie viel sich da tut. Das ist dieses Vater-Sohn-Verhältnis und auch wie der Kleine eingebunden ist und dass der nie nervt, sondern dass der wirklich eine geile Figur ist, die dabei ist, mit dem man viel machen kann und dass der auch so ist, also auch wie den man den Kampf eingebunden hat, weil der hat Pfeil und Bogen und den kann man dann über eine Taste kann man halt nur ihn steuern, dass er halt aus der Ferne schießt. Das ist so ein geiles Kampfsystem, was man mit diesem Jungen geschaffen hat, wie man den eingebunden hat. Aber es hat auch gleichzeitig einfach dafür gesorgt, was das für eine geile Dynamik zwischen den beiden ist. Und das ist einfach diese ganze Erzählstruktur. Dann früher, später findet man noch so einen Kopf, der ist dann auch noch sozusagen der dritte in der Entourage. Und das ist alles einfach. Ich liebe es, wie gut dieses Spiel geschrieben ist, wie gut die Dialoge sind und wie die Dialoge auch einfach, also auch, dass immer dieser Kopf dann so, wenn man irgendwie übers Wasser fährt, also es gibt dann so einen etwas open-worldigeren Teil, wo man dann in verschiedene Bereiche geht. Man hat natürlich immer sehr klar strukturierte Ziele. Es gibt Nebenmissionen, man kann aber auch sehr, sehr viel entdecken. Es gibt zum Beispiel die Augen Odins, das sind dann einfach 51 Raben, die man abschießen kann, die überall versteckt sind. Es gibt unendlich viel Truhen zu entdecken, es gibt wahnsinnig viel Sidequests. Es gibt so ein, auf der Karte findet man immer mehr Orte, von denen man von Midgard aus bereisen kann. Nilfheim, da ist dann irgendwie so eine Nebelstrecke, wo man durch kann. Da muss man dann Truhen finden, das ist dann relativ schwer. Es sind 7 Valkyren versteckt, die wahnsinnig schwer sind. Wo ich noch keine von geschafft habe, wenn ich ehrlich bin, aber habe auch erst eine versucht, war direkt frustriert. Es gibt auch dadurch, dass man immer mehr Fähigkeiten bekommt, kann man immer mehr, also irgendwann kann man halt auch mit Feuer noch umgehen, dann kann man wieder gewisse Wege freischalten und so weiter und so fort. Also das ist schon fast so Metroidvania-mäßig, dass man halt einfach, dass man in dem Spiel selber immer mehr Bereiche freischaltet durch seine wachsenden Fähigkeiten. Und ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, das ist jetzt zu viel oder das ist langweilig oder das nervt mich. Sondern ich war jedes Mal, wenn das Ding aus war oder wenn ich kurz irgendwie nur auf Klo war, war ich so, um Himmels Willen, ich muss weiterspielen.
Tolles Pacing einfach.
Genau, wollte ich auch gerade kurz einhaken, denn es gibt ab und an Backtracking, aber eben nicht wie in anderen Spielen, denn hier ist es wirklich gut umgesetzt. Also du hast gar nicht dieses so, ach, hier war ich doch jetzt schon. Ja, ach krass, stimmt, jetzt kann ich ja mal die neue Fähigkeit da einsetzen, die andere Fähigkeit da einsetzen, kann jetzt das noch erforschen, kann das erkunden, kann diese Truhe öffnen. Mega. Und um auch das nochmal zu unterstreichen, es ist wirklich, ich finde, es ist schon fast eine Kunst, wie gut sie das, was Max gerade gesagt hat, diese Entourage hinbekommen haben, dass alles, was die sagen und erzählen, durchweg spannend ist, das Spiel am Laufen hält, die Geschichte vorantreibt. Voll. Und man wirklich nie dieses Gefühl hat, boah, das nervt, jetzt können die mal die Fresse halten. Oh Mann, was sagt der Junge jetzt schon über seine Mutter? Nein, du bist jedes Mal so, ja, gib mir mehr von der Story, gib mir mehr Geschichte, gib mir mehr Hintergrund, ich will das wissen. Du saugst es wirklich förmlich auf und es trägt so viel zu dieser schon, sowieso schon richtig krass dichten Atmosphäre bei, die wirklich dafür sorgt, dass du dich in diesem Spiel versinkst und auch wieder dieses Schöne hast, dass du, wo wir, glaube ich, bei Dark Souls 3 mal gesagt hatten, dieses so, ich will wissen, wie es weitergeht. Oh, jetzt habe ich im Kopf, wie ich den und den Gegner besiegen kann. Oder oh, jetzt glaube ich, weiß ich, wo ich hin muss. Das wirklich zu keiner Zeit einfach von ablassen möchte, weil es so wunderschön gestaltet und so stimmig in sich ist. Ist einfach wirklich großartig.
Voll. Was sie auch voll krass geschafft haben, weil du gerade diese ganzen Dialogflüsse und sowas erwähnt hast, was ich auch beachtenswert finde, ist, wenn du mit dem Boot rumfährst und der Kopf erzählt dir was über die Geschichte und du legst an, dann erzählt er noch ganz kurz weiter und sagt so, ja, wir machen vielleicht einfach später weiter. Und das ist so geil, weil er einfach dann erzählt halt einfach, wo war ich nochmal? Also das ist ja auch in sich so dynamisch gelöst. Ja. Sowas habe ich noch nie erlebt in dem Videospiel. Das ist so schlau. Also es ist so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schlau. Und das ist nur ein kleines Detail, aber das sind all diese Details, das ist dieses Polishing, von dem viele Menschen oder ein Mensch immer redet bei Nintendo. Aber das ist hier einfach an jeder Ecke. Also ich habe nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, so das Spiel ist nicht bis ins kleinste Detail aufgeräumt. So. Also das Spiel ist einfach so krass durchdacht und man hat dieses ganze God of War Ding genommen und man kriegt ja trotzdem hin, diese alten Feelings die ganze Zeit zu triggern. So, dann kommst du irgendwann hin, dann siehst du einen riesigen Drachen, dann bist du so, fuck, Alter. Dann siehst du irgendwelche riesigen Gegner, die sich auftun, du kommst in Hallen rein, alles scheint und glänzt. Das sieht in 4K so unfassbar aus.
Oh, ja.
Also selbst wenn du Pause drückst und du siehst einfach nur, wie Kratos mit dem Rücken zu dir steht und du guckst einfach mal kurz auf den Bildschirm und siehst diese Figur in ihrem ganzen Detailgrad, was da alles passiert, was auf der Rüstung passiert, auf dem Schild, auf dem Kopf, auf den Hautpartikeln. Das ist unfassbar.
Am Anfang habe ich nur Screenshots gemacht. Die ganze Zeit habe ich irgendwann gedacht, gut, eigentlich kannst du die ganze Zeit das Film-Livestream abfilmen, weil es ist einfach alles schön. Es ist alles durchdacht, sowohl optisch als auch inhaltlich. Und wie du auch schon sagst, die haben halt so viel neu gemacht, aber trotzdem wissen sie genau, was sie nicht neu machen dürfen, weil das Feeling war immer geil, dieses Imposante, dieses Epochale, Epische, das ist alles noch drin. Und das finde ich immer so bemerkenswert, das kann man gar nicht so oft genug loben, dass sie halt genau wissen, was sie drin lassen sollen und was sie erneuern müssen. Weil das Kampfsystem, ich habe auch gedacht, das Kampfsystem, das könnt ihr doch nicht machen, das ist jetzt ein Dark Souls-iges Kampfsystem. Ich liebe Dark Souls, aber es passt doch nicht in God of War. Aber es passt so wunderbar, weil ich habe dann nochmal über PlayStation Now, um das Angebot auszuprobieren, habe ich nochmal Ascension gespielt und auch ein anderes God of War, weiß gerade nicht mehr welches. Ich glaube, Chains of Olympus. Egal. Jedenfalls, PlayStation Now funktioniert überraschend gut, ganz kurz nur. Aber dann habe ich gedacht, nee, es ist einfach nicht die Zeit mehr dafür. Es ist Zeit für dieses Kampfsystem und es ist einfach so wunderbar gemacht und ich muss jetzt ganz nochmal, ich weiß, es ist eure Review, es tut mir auch gerade leid, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit zu betonen, wie sehr ich Atreus liebe. Einfach weil ich weiß, also ich mag ja Kinder sehr gerne, so, und kann jetzt auch in Jules wiederkommen, wie letztes Mal, aber ich finde es sehr schwierig, in Spielen und Serien und Filmen Kindercharaktere nicht nervig zu machen, weil Kindercharaktere sind oft so beschissen, dass du sie eigentlich so, also Karl von The Walking Dead, schlimmstes Kind der Welt zum Beispiel. So, und Kindercharaktere immer schwierig, aber The Last of Us, und das sind beides große Sony-Titel, The Last of Us, Ellie und Atreus finde ich beide wunderbar, weil sie authentisch Kinder sind, auch kindlich sind, aber nicht nur anstrengend. Natürlich sind sie manchmal anstrengend oder ganz leicht nervig, aber halt auch nur auf so eine verständliche Art und Weise, wo du sagst, okay, so könnte sich ein Kind wirklich verhalten. Und er ist so tapfer, er gibt sich so viel Mühe, er ist eine Hilfe im Kampf. Und Kratos ist immer so gemein zu ihm, dass mir dann immer so das Herz bricht. Also als ein kinderfreundlicher Mensch, wie ich nun mal bin, bricht mir das so oft das Herz. Aber es ist auch so wunderbar, weil es halt einfach so diesen Charakter auch, alles andere wäre auch nicht glaubhaft. Kratos muss das, muss so sein. Ne? Ich nehme ihm das auch so gesehen nicht übel, aber es bricht mir trotzdem jedes Mal das Herz.
Und weil ich will nicht viel vorwegnehmen, aber zumindest anfangs dachte ich dann schon immer wieder so, Alter, ohne Scheiß. So der Junge sagt, er vermisst seine Mutter, du machst nur, ist so, okay, das ist halt so ne? Selbst der schlimmste Fall auf der Welt würde so nicht reagieren, aber ich lasse es mal so, denn es ist, zumindest, er merkt es ja selber irgendwann.
Genau. Und auch wie Atreus dann auch als Begleitperson, er ist nicht einfach so ein Escort-Ding. Man denkt ja so, scheiße, Escort-Mission in Spielen, das Schlimmste, wenn er auch sterben kann und so.
Absolut.
Und da, also er hat mich nie genervt, nicht ein einziges Mal. Und ich glaube auch, das wird er nie tun. Und er ist auch so eine große Hilfe. Ich habe ihn nämlich als erstes geupgradet voll. Also bevor ich die Axt habe ich auch immer mitgeupgradet. Es kommt ja auf die Items an, die du halt findest, was du upgraden kannst. Aber ich habe zum Beispiel Atreus Pfeile, so seine Schussfrequenz, auch die Stärke seiner Nahkampf- und Fernkampfattacken voll aufgegradet, einfach weil ich ihn auch so nützlich finde im Kampf. Und ganz lobenswert finde ich auch, dass du den Schwierigkeitsgrad frei einstellen kannst und dass er nicht leicht heißt, sondern Story. Weil manche Leute haben keinen Bock, nach einem harten Arbeitstag ein hartes Spiel zu spielen, wo sie, wie Jules braucht das so, der muss das so. Ich manchmal auch, wenn ich Dark Souls spiele, so brauche ich es hart. Aber manche wollen halt wirklich diese tolle Story erleben und dieses tolle Event, dieses Spiel erleben und dann spielen die einfach auf Story. Nicht, weil sie scheiße Videospiele spielen oder weil sie eine Herausforderung
brauchen. Ich spiele es auch auf Story.
So,
ich habe auch einfach gemerkt, weil ich zwischendrin war so, ey, das ist mir jetzt einfach gerade, ich habe jetzt wirklich auch, also wirklich, ich habe mehr Bock auf die Story. Ja. Ich habe jetzt einfach Bock, dieses Spiel zu erleben und mir nicht die Zähne daran auszubeißen, jetzt schon direkt am Anfang.
Und deswegen finde ich so schön diesen Trend und ich finde, das sollten wir jetzt viel mehr Spiele machen, nicht einen zu bestrafen mit, wie bei Wolfenstein, ne, hier, Daddy, can I play? Sondern halt zu sagen, nein, das ist halt für die Leute, die Story, Wert auf die Story legen. So. Und jetzt lasse ich euch mal wieder, es tut mir leid.
Na, es gibt auch nicht mehr viel zu sagen. Was auf jeden Fall noch dazu, was man noch loben muss, ist die deutsche Synchro.
Ja.
Das ist ja unser hier Radio Nukular Introsprecher, ja. Thomas Tobi Breckenhaus, Brecklinghaus, keine Ahnung.
Brecklinghaus, Tobi. Der hat ja, ich habe ja immer gedacht, so ein bisschen, ja, Nukular, natürlich ist mega, also ich liebe das Intro von Nukular, ist Wahnsinn, ne? Aber ich habe dann mal geguckt und habe so gedacht, hä, der spricht doch nie Kratos, wo spricht der denn Kratos? War das nicht irgendwie so ein PSP-Teil oder so? Habe ich so gedacht, ein bisschen den Mund zu voll genommen, so. Aber jetzt hat er ja halt wirklich mal die krass große Rolle und das völlig zu Recht. Ich finde die deutsche
Synchro. Ja, doch, Ascension hat dann doch gesprochen.
Nee, in Ascension war das, glaube ich, Thilo Schmitz. Ingo Albrecht hat Teil 1 bis 3 gesprochen, das weiß ich. Und deswegen habe ich gedacht so, hä, okay, wo ist denn da Brecklinghaus drin? Und Thilo Schmitz meine ich Ascension. Und Tobi hat, glaube ich, nur in den PSP-Teilen. Bin ich jetzt aber auch nicht sicher. Ist auch gar nicht so leicht rauszufinden, weil die ganzen Sprecherkarteien so schlecht geführt sind, was Videospiele angeht. Aber ich meine mit ziemlicher Sicherheit, dass Ingo Albrecht 1 bis 3 und eigentlich der echte deutsche Kratos ist. Aber ganz, ganz ehrlich, er macht die Aufgabe perfekt. Also im neuen God of War, der Nukular-Tobi, hervorragend.
Der schöne Tim von Rumblepack.
Kann es nicht oft genug betonen. Einfach göttlich. Aber auch alle anderen Stimmen. Ich finde, es fand bisher alle Stimmen im Deutschen großartig.
Ja, das ist absolut liebevoll und auf Hollywood-Niveau. Also in dem, wie man Hollywood-Filme in Deutschland synchronisiert, da ist auf dem findet es statt. Atreus ist einfach auch hier ein Geschenk. Der ist auf Deutsch so gut. Also ich finde ja einen deutschen Erwachsenensprecher schon zu finden sehr schwierig. Und dann noch einen guten Kindersprecher. Huiuiuiui. Das läuft hier wirklich auf allerhöchstem Standard. So, das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin durchgedreht, wie gut diese emotional, wie mich das Spiel auch packt. Auch zum Ende hin. Also es ist so schlau, einfach durch und durch, an allen Ecken. Auch die Jungs, auch wie man dann, also dass man auch, wann habe ich denn mal irgendwann Bezug zu irgendwelchen Rüstungszwergen gehabt? So, nie. So, und Brook und Sindri schaffen das halt, dass man sie wirklich ins Herz schließt und dass sie halt auch funny sind und auch Eigenschaften haben. Also, dass der eine irgendwie immer so ein Hygieneproblem hat. So, Sindri kann ja irgendwie bestimmte Sachen nicht anfassen und will immer alles desinfizieren und so. Und das ist super witzig. Das ist einfach schön gemacht und da sind so viel. Also die ganze Welt lebt noch wie dieses ganze Midgard, also wie Odin auch einfach als der absolute Psychopath immer besprochen wird und Thor als Unsympathen. Das ist ja auch ein bisschen witzig, weil wir uns in dieser Marvel-Welt parallel bewegen und der letzte große Marvel-Film vor Black Panther war Ragnarok und das ganze Thema ist ja eigentlich auch noch so präsent und wir erleben es da ja ganz anders. Wir erleben dann halt Anthony Hopkins als Odin und Loki und Thor sind halt so funny Dudes und vor allem Thor halt echt so ein cooler Typ und dann wird Thor halt die ganze Zeit als nur als so menschenverachtende Drecksau beschrieben. So, das ist halt schon sehr, sehr lustig, wie diese Interpretation der nordischen Mythologie, wie sie die eingebunden haben. Das Spiel ist pure Liebe und das ist einfach in dieser ganzen cineastischen, vom Soundtrack über die Grafik, über die Geschichte, über die Erzählstruktur, über die Synchroarbeit, über die Dialoge, wie sie geschrieben sind, über die Kämpfe. Alles daran ist einfach krass geworden und diese ganzen 10 von 10 Wertungen sind meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, weil ein Spiel als Gesamtkunstwerk in der Form, wie God of War jetzt eins ist, ist trotzdem dann, sowas erlebt man nicht so oft und deswegen muss man das auch würdigen und ich würde mich dem auch kompromisslos anschließen und würde sagen, dass es dieses Jahr alle anderen Spiele schwer haben werden, den Titel des Jahres jetzt noch zu übertrumpfen, aber muss auch noch sagen, ist für mich das, die PlayStation 4 hat ihren absoluten Gem gefunden, finde ich, also das ist Es gibt kein PlayStation 4-Spiel, was ich krasser finde als das.
Jules, ich glaube, wir waren uns noch nie so einig, alle drei, oder?
Ja, das denke ich auch. Also nichts hinzu, also beziehungsweise dem habe ich nichts hinzuzufügen. Eine Sache würde ich mir trotzdem gerne noch erwähnt haben und noch ein bisschen mehr rausstellen. Du hast ja kurz die Augen Odins erwähnt, diese Raben, die man sammelt. Mhm. Und auch das finde ich sehr schön gemacht im Spiel. Das ist nicht das Einzige, was man sammeln kann. Man kann zum Beispiel noch Reliquien finden, zum Beispiel Spielzeug ganz am Anfang, was man mal Atreus gehört hat, so in dieser, auf dieser ersten oder auf diesem ersten Bereich und anderen Bereichen dann auch. Dann kann man gucken, dass man noch Ressourcen findet, um seine Waffen zu upgraden. Man kann dann, das hast du angesprochen, wie hieß, ich glaube, Niflheim war es, ne? Mit diesem, mit diesem Nebel, auch sehr schwer, aber sehr schnell, wenn man durchsteigt, kann man das eigentlich sehr gut machen, denn man kann dann zum Beispiel dann sich Rüstung bauen lassen, die dafür sorgt, dass der Nebel dann nicht so stark angreift, dass die Zeit langsam nicht so schnell runtergeht. Dann kann man dort dann Truhen öffnen, die beinhalten sehr krasse Sachen und so weiter und so fort. Das Schöne daran ist aber, diesen ganzen Kram, den man sammelt, das ist alles sehr chronologisch aufbereitet. Das ist nicht dieses so, oh scheiße, jetzt muss ich irgendwie 100 Federn zusammensammeln und dann noch zurück in die Stadt, dann wieder dahin, dann wieder das machen. Sondern es ist auch gar nicht so krass versteckt, als dass man da noch großartig suchen müsste, sondern man kann das wirklich, man sieht das. Und wenn man Bock hat, dann kann man das mitnehmen und es stört den Spielfluss nicht, es hält die Atmosphäre nicht auf, man hat nicht dieses so, oh, so ein Driss, jetzt muss ich noch so, eine, so einen Schrank öffnen, wo irgendeine Geschichte drin ist, damit der Junge die erzählen kann.
Das ist herrlich unanstrengend. Also,
genau, herrlich unanstrengend, macht herrlich Spaß und ist auch herrlich belohnt. Ich finde, das ist auch sehr wichtig. Ja. Also, ich meine, ich muss jetzt sagen, ich bin mittlerweile bei 400.000 Erfahrungspunkten, habe keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Ja, Jules.
Aber da nee, das geht wirklich schnell. Das ist nicht, weil ich das bin oder so. Es geht wirklich schnell. So gegen Spielende. Ich glaube, Max wird das auch bestätigen können, dass du irgendwann einfach unfassbar viele Erfahrungspunkte bekommst, wenn du die ganzen Sachen halt einsammelst und so ein Kram. Aber das mag ich trotzdem. Es ist nicht dieses, ist dadurch nicht leichter. Es ist dadurch nicht irgendwie, dass man denkt, man könnte da durchsausen. Aber, sondern es macht trotzdem Spaß, und trotzdem voll. Und es ist sehr abwechslungsreich dazu, was man, glaube ich, gerade von dieser Art Spiel nicht immer behaupten kann. Auch noch, es gibt zum Beispiel auch noch Muspelheim, das ist neben Niflheim das andere, was man eben öffnen kann, das reicht. Da muss man nämlich auch dann jeweils vier, Ziffern für finden. Wenn man das hat, kann man auch das öffnen und dort muss man eben 6 Prüfungen bestehen und bekommt dann auch wieder im Gegenzug Ressourcen, bessere Upgrades für die Waffen, bessere Rüstung und so weiter. Und dementsprechend, also das, ich finde es einfach mega. Es ist einfach, es ist wirklich, ja, wir stimmen ja, wie sie alle hinzu, 10 von 10, was die anderen sagten, ne, ohne kompromisslos. Es ist so krass, wie gut das alles funktioniert, ohne dass wirklich in irgendeiner Form Abstriche gemacht werden und man in irgendeiner Form sagen müsste, ja, aber das ist jetzt nicht so. Nee, gar nicht. Alles komplett rund, perfekt, liebe das Teil.
Und ich finde auch manchmal waren die Nebenmissionen so gut, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich eine Nebenmission spiele. Weil ich mich in der Nebenmission so verloren habe, war ich so, okay, das hatte gar nichts mit der Hauptsache, okay, krass. Geile Mission, geil. Einfach irgendwo rein
immer,
und einfach
immer coole Geschichte, spannend gemacht. Allein die Drachen dann zu befreien.
Die Drachen zu befreien ist geil. Auch alles nicht zu viel, wie du richtig sagst. So, weißt du, immer die richtige Menge gefunden an sammelbarem Zeug und sowas. Und nicht dieses jetzt 500 Kisten davon, so wie das ja bei manchem Assassin's Creed-Teil oder sowas war oder auch bei manchem Far Cry-Teil, sondern alles irgendwie richtig platziert, richtig dosiert. Ein geiles
Man
Spiel.
Muss sich dann auch nicht irgendwie dumm umgucken danach oder lange suchen oder ein Gebiet 30 Mal umkämmen. Nee, gar nicht. Man sieht die Sachen dann halt schon, weiß, okay, da kann ich später nochmal hinkommen, wenn ich jetzt noch nicht hinkomme. Oder dann mache ich das jetzt halt und nehme das mit. Und das finde ich halt das Coole daran, dass es eben nicht so mega schwer und krass versteckt ist, sondern immer quasi so fließend ineinander übergeht. Und das ist echt, das macht das Spiel genial.
Und generell jetzt allgemein gesagt, was Spiele, wenn man Spiele loben sollte, ist es, wenn du Sachen in Spielen nicht als nervig empfindest, was du sonst hast. Ich hasse nämlich sehr oft in solchen Spielen Rätseln. Ich bin auch nicht der größte Metroidvania-Fan. So, ich habe zwar immer gerne Metroid gespielt und auch Castlevania, aber ich fand es auch oft stellenweise so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Bei God of War fand ich es nie anstrengend, aber das haben wir alle schon gesagt. Also man verliert sich wirklich in diesen Lobeshymnen, aber auch absolut zurecht. Jetzt müssen wir schnell weiter reden, weil sonst werden wir nur noch weiter schwärmen und das ist einfach einfach krass.
Das stimmt schon. Ja, komm, Tim, dann würde ich sagen, tüten wir das hier ein. God of War, unser Titelthema, unseres bisherigen Spiel des Jahres. Vielleicht wird es euch Red Dead Redemption 2 abgelöst. Ich glaube es bei mir zumindest nicht. Mal schauen, was die anderen beiden sagen. Dementsprechend jetzt aber erstmal weiter mit A Way Out.
Ja. A Way Out. Ich überlasse das Wort Tim, weil ich habe das zwar gezockt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ich werde dazu noch kurz was sagen.
Das ist ja ein EA-Titel, der sich darauf spezialisiert, im Koop zu spielen, zu zweit genauer gesagt. Möchte auch gerne auf dem Sofa gespielt werden, mit geteiltem Bildschirm, auch hochkant. So ein bisschen Generation Snapchat. Aber für mich funktioniert das wunderbar auf dem Sofa. Online habe ich jetzt nicht gespielt. Ich glaube, bei dir war es genau andersrum. Ich habe es mit Finn zusammen auf dem Sofa gespielt, so wie, glaube ich, die Entwickler das gerne hätten. Online kann man das aber auch spielen und mit dem Clou, dass nur einer das Spiel besitzen muss und der andere kann sich quasi so einen kleinen runterladen, kostenlos, dass die das dann trotzdem zusammenspielen dürfen, was ich ein faires Angebot finde. Und auch, weil EA immer so oft kritisiert wird, das finde ich halt dann auch wirklich ein schönes Bezahlmodell, ein schönes, ja, eine schöne Art, ein Spiel zusammen zu genießen. Gerade was man auch nur im Koop spielen kann. Du hast nämlich nicht die Möglichkeit, das im Singleplayer zu spielen. Das Ganze ist ein Gefängnisausbruchs, Drama oder Thriller, kann man sagen. Schon ein Actionspiel, was am Anfang sich spielt wie ein Adventure, finde ich. So ein bisschen Point-and-Click-Adventure, obwohl das überhaupt nicht so aussieht oder so gesteuert wird, sondern in einer normalen Third-Person-3D-Umgebung wie eine ganz lange GTA-Mission fühlt sich das Spiel an, finde ich, im positiven Sinne. Und am Anfang ist es teilweise sehr gemächlich. Am Anfang lernst du die beiden Charaktere kennen, die sehr unterschiedlich sind. Der eine ist ja, ist so, ich glaube, Mitte 30, der andere ist Mitte 40 und der eine ist eher ruhiger gesonnen, besonderer und der andere ist immer so ein Draufgänger, so ein Hau drauf. Und die beiden, das Schicksal verbindet, also sie haben ein Problem mit einem Harvey, einem Gangster, und sind auch deswegen mehr oder weniger im Gefängnis. Der eine wohl eher unschuldig, der andere schuldig, angeblich. So genau weiß man das am Anfang noch nicht. Und dieser Harvey, der Gegenspieler, verbindet die beiden sozusagen. Und am Anfang wirst du halt solche Sachen, planst du halt den Ausbruch und machst solche Sachen wie zum Beispiel Werkzeuge aus der Werkstatt schmuggeln. Und es gibt halt sowas wie Metalldetektoren und damit man da durchkommt unbemerkt, muss man zum Beispiel das Ding durch einen Lüftungsschacht schieben und der andere muss von der anderen Seite das durchziehen, weil er schon durch den Metalldetektor unbeschadet durchgekommen ist, kann er das halt machen von der anderen Seite. Halt eindeutig für zwei Spieler ausgelegt, ne? Dass du halt durch einfachere Tasteneingaben Sachen ausführen kannst, die für zwei Personen gedacht sind, oder wie so ein Rohr, was den Weg versperrt, was irgendwie gekrümmt werden muss, damit man durch kann. Am Anfang halt ziemlich oft wird diese Spielmechanik ausgereizt. Und am Anfang fand ich es ein bisschen schwerfällig, muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht drauf gefasst. Ich war mehr auf Action aus, hab gedacht, es gibt öfter eine Gefängnisschlägerei und so weiter. War aber am Anfang alles sehr gemächlich. Umso weiter man spielt, ist es auch viel länger, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es wäre so ein kurzes, knackiges Spiel. Ich war dann auch relativ überrascht. Oh, wir sind jetzt aus dem Gefängnis ausgebrochen. Jetzt bestimmt gleich zu Ende. Aber da fängt das Spiel ja auch eigentlich erst richtig an, weil da noch eine tolle Story erzählt wird mit vielen spannenden Sequenzen. Aber ich weiß nicht, Max, was hast du denn vom Spiel erwartet? Weil ich habe, wie gesagt, am Anfang ein viel actionreicheres Spiel erwartet und war dann überrascht, wie gemächlich das ist. Fand es dann aber auch gut, dass es so war. Aber ich musste halt mich drauf einstellen.
Also ich fand einfach relativ schnell, ja, es ist so ein bisschen so dieses Reinkommen mit den ganzen Sachen. Das fand ich aber charmant. So dieses, dass wir jetzt mal hier zusammen irgendwie diesen so hochkraxeln und sowas. Es ist ja trotzdem auch nie jetzt sonderlich schwer. Es ist eher einfach nur auf Fun ausgelegt und dieses Koop-Erlebnis zusammen irgendwie haben. Und das macht dann einfach Spaß, wenn man sich am Headset dann anbrüllt, so, du musst hoch, nein, du musst links. Jetzt ist er gerade am Fenster vorbeigelaufen. Geh schnell, geh schnell. Mhm. Das ist ja geil. Also das ist ja schon irgendwie schön gemacht so. Und ich finde auch, das ist dadurch, dass man halt auch so viele Settingwechsel hat, dass man halt relativ schnell aus dem Knast rauskommt, aus dieser Prison-Break-Situation. Und dann aufs nächste Level kommt und dann halt raus ist und dann auf der Flucht ist und dann auch mal irgendwie, dass es dann auch emotional wird und so. Das ist schon richtig gut. Also ich finde, es ist halt einfach Uncharted als Koop-Spiel.
Stimmt.
So ein bisschen mit, aber mit halt weniger Shooten, aber so von dieser
vom Flow.
Ist ja alles schon sehr schlauchig und vom Flow her und so, das ist ja alles sehr so auf, dann passiert das, bam, und dann passiert das, bam, und dann bam, bam, bam. Und man, das finde ich gut. Das finde ich an dem Spiel einfach, finde ich gut. Und deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Der einzige Grund, warum ich es nicht durchhabe, und das ist dann für mich halt auch der Negativaspekt, ist es halt, dass es halt wirklich nur auf Koop ausgelegt ist. Dass es keinerlei Möglichkeit gibt, sich da irgendwie alleine nochmal drin auszutoben. Was aber natürlich eigentlich auch keinen Sinn machen würde, weil dann wird's auch einfach nicht mehr so viel Spaß machen, wie es Spaß macht. Aber zum Beispiel dann ist mein Kumpel Osman, der ist dann halt irgendwie weggefahren in Urlaub und dann konnten wir nicht weiterspielen. Und dann blieb das Spiel halt auf der Strecke, leider. Oh
nee, das ist traurig. Aber ich finde auch so schön, dass die Rücksetzpunkte so fair sind. Ne? Also es kommt halt kein Frust auf, weil selbst wenn der eine entdeckt worden ist von den Wärtern, dann lädt er halt gar nicht lange, dann bist du halt direkt wieder und kannst es nochmal versuchen. Das finde ich, also alles andere würde auch den Flow zu sehr stören. Und wie du schon sagst, diese Storywechsel, diese Schauplatzwechsel, die finde ich halt toll. Und ich finde, das ist auch eine sehr glaubhafte Geschichte und auch Welt, wie sie da dargestellt wird. Es gibt natürlich ein paar Momente, wo man sagt so, okay, die Logik ist jetzt nicht so ganz eindeutig. Manches kann man sich noch erklären. Warum nehmen sie von den Wärtern jetzt nicht die, wenn sie ausbrechen und beschossen werden, warum nehmen sie nicht die Pistolen mit, wenn sie einen von hinten niederknüppeln? Da kann man auch sagen, okay, es wäre auch ein Risiko, wenn sie bewaffnet wären, weil dann würden die Wärter noch viel aggressiver schießen. Und in Amerika, ne, wenn jemand eine Waffe in der Hand hat, dann darfst du als Cop natürlich sofort totschießen und so weiter, kann man sich so schön reden, aber dann gibt es so Situationen wie zum Beispiel im Wald, da war halt ein Baum, der den Weg versperrt und da hätte man halt so locker so rüberklettern können, aber natürlich müssen sie dann zu zweit diesen Baum hochwuchten, so wo man sagt, ja okay, ist jetzt nicht so ganz elegant, aber dann gibt es halt so Situationen, wie sie im Wald überleben müssen, weil sie halt verfolgt werden und fangen zusammen Fische und sowas und braten die und das ist schon alles sehr atmosphärisch, abwechslungsreich und auch vom Pacing her später. Am Anfang fand ich, wie gesagt, das Pacing sehr, sehr langatmig. Dann geht es später teilweise Schlag auf Schlag und es kommen auch einige Überraschungen ins Spiel. Eine ganz tolle Verfolgungsjagd, die ich großartig finde. Es ist eine Art Mountain Rafting-artiges Boot, eine Bootsequenz. Ganz, ganz großartig fand ich die. Und halt auch viele Situationen, wo ich halt wirklich absprechen muss. Also nicht einfach so beide drücken Knopf gleichzeitig, sondern auch sowas, gerade wenn es so Rücken an Rücken geht, so einen Schacht hochzuklettern, wo es keine Leiter oder so gibt. Da muss man nämlich so, das kennt man, das haben so früher so sportliche Lausbuben, wie wir alle drei nicht waren. Die haben das halt früher gemacht, die wir gern gewesen wären. Die haben zum Beispiel dann an so einem Schacht dann Rücken an Rücken und mit den Beinen, mit den Füßen an der Wand lang sich gut abgesprochen, mit den Armen verkettet und dann halt schön gleichmäßig da hochgekraxelt. Und um die Tasten, um das richtig hinzubekommen, musst du halt im richtigen Moment die Taste drücken. Man muss dann sich wirklich absprechen und halt mitzählen. So, es funktioniert natürlich genauso online wie auf dem Sofa, aber man muss halt wirklich machen, weil sonst einfach nur irgendwas zu drücken, keine Chance. So, das finde ich halt echt cool, dass dieser Koop-Aspekt so zelebriert wird in dem ganzen Spiel.
Voll. Ja, ich finde das, absolut cool gemacht. Also es ist einfach ein sehr schönes Spiel für zwischendurch, finde ich.
Ja. Mehr davon, oder?
Gerne. Ich habe dann auch noch in dem Rahmen, weil es ist ja von den Jungs, die auch Brothers Tale of Two Sons gemacht haben, habe ich nochmal das auf der Xbox One gespielt, weil das ja auch sehr schnelle Gamerscore hat. Und das ist auch einfach nochmal ein fantastisches Spiel. Ja. Das ist ja kein Koop-Spiel in dem Sinne, das spielt man ja eigentlich alleine, weil man jeden Bruder halt mit einem Stick steuert. Und wenn man das zu zweit spielen möchte, dann ist es einfach, glaube ich, nix sieht dümmer aus.
Ein Controller nennt man dann, ne? Ein Controller nennt man dann zu zweit.
Ja, das wäre ja total albern.
Nee, das ist wirklich darauf ausgelegt.
Ach, das soll man so machen?
Ja, tatsächlich.
Okay, ja, so habe ich es nie gespielt. Ich habe das
ist auch eher
ich
so.
Ich habe keinen Bock drauf gehabt. Ist aber ein gutes Spiel, trotzdem. Also, Brothers ist auch toll. Kann ich auch noch immer empfehlen. Macht immer noch Spaß und die Gamerscore sind, wie gesagt, relativ easy. Haben wir noch was zu Way Out oder sonst würde ich das abschließen?
Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ist ein feines Spiel. Kostet auch keinen Vollpreis. Ich glaube, mit
29.
Ja, genau. Ja, ich glaube, wenn du das, ich glaube, digital 29, im Laden glaube ich 35 oder 40 fast. Egal.
Ja, ich glaube auch, ich habe es auch für 29 mal gesehen.
Okay.
Aber ist ja auch egal.
Schließen wir das ab, denn jetzt kommt der nächste sehr krasse A-Titel auf die Rezension. Da warten, glaube ich, sehr viele. Das ist nämlich was, da habe ich gehört, haben viel gefragt, wo ist denn da die Review? Deswegen Max, Scribblenauts Showdown, hau raus.
Scribblenauts Showdown. Ich fand ja Scribblenauts früher schon ziemlich süß, so, weil halt so dieses, man kann was zeichnen, also ich habe das vor allem als ich mein erstes iPhone hatte 2010, habe ich Scribblenauts mir runtergeladen, weil mir sagt, das sei so toll, das gab's ja auch auf dem DS und so, und das war ja so, ist so eine Marke, die ich ehrlich gesagt, die glaube ich mal so kurzzeitig so einen Hype hatte, die sich dann einfach irgendwann in so einer, ja, die gibt's halt auch, Status befindet, und es gibt ja so Marken in der Videospielwelt, die sind halt da und die bleiben da auch, und, Scribblenauts hat sich gedacht, weil wir so eine große Marke sind wie Mario, brauchen wir auch einfach unser eigenes Mario Party, nämlich Scribblenauts Showdown. Was im Endeffekt im Idealfall Vier-Spieler-Game ist, in dem man halt auf ein Brett geht oder auch nicht und Minispiele spielt. So wie man es aus Mario Party kennt, so wie man das aus anderen Spielen dieser Form kennt. Es gab ja mal eins von Crash und was weiß ich, es gibt ja so immer mal diese komischen Partyspiele. Aber mit dem Schwerpunkt auf Minigames und die sind dann im Scribblenauts-Stil gehalten. Und man kann dann auch gewisse Elemente, zum Beispiel, dann gibt es ein Rennen, so einen Hürdenlauf. Und dann kann man sagen, so jeder man kann das Tier eingeben. Das kann man dann reinschreiben, dann oder irgendwas reinschreiben, was auf was ich in meinem auf was ich gerne reiten möchte.
Boah, prallen 17-Jährigen.
Mal reinschreiben, gucken, was dann kommt. Pralle 17-Jährige.
Es ist ein Stromberg-Zitat, ne? Nicht, dass ich dazu aufrufe. Ich erkläre jetzt wieder meinen Witz, Max.
Gut, ne? Ja, ja.
Ich entschuldige mich wieder für meinen Gag.
Sehr gut. ja, also das ist ja halt die Besonderheit, war ja immer, dass man irgendwas eintragen konnte oder hinmalen konnte, dann am DS oder sowas. Und es wurde dann meistens in einen echten Gegenstand in diesem Spiel umgesetzt.
Also zum Beispiel der Baum mit der Katze drin, um die, zur Katze zu kommen, musst du halt Leiter schreiben. Dann war die Leiter da, du konntest da hochklettern. Ich hätte es gern gesehen, wie du die Wii U-Version damals gespielt hättest, bevor du rausgefunden hast, dass die Wii U einen Stylus hat. Hätte ich sehr gern gesehen.
Ja. Mach dich da doch nochmal drüber witzig. Auf jeden Fall habe ich das auf der Xbox One gespielt und es ist absolut egal. Also es ist einfach nur, ich finde, es ist nicht so viel Fun, wie es sein könnte. Ich finde das Einsetzen der geschriebenen Begriffe finde ich absolut oft unpassend. Man kann natürlich dann auch wahnsinnig cheaten. Zum Beispiel bei dem Hürdenlauf habe ich dann einfach irgendwann mal eingegeben, Flugdrache. Was?
Jetpack, aber ja, oder Drache.
Ja, oder Jetpack. Ja, ja. Und dann gibst du das ein und dann fliegst du halt einfach drüber und dann cheatest du dich halt durch dieses Ding so. Und die Dinger, die Minispiele sind auch meiner Meinung nach jetzt nicht abwechslungsreich genug, als dass ich sage so, boah, die sind richtig, richtig ideenreich. Also der größte Kniff kommt daraus, dass man die Gegenstände da selber einfliegen kann und dass sich da halt Leute dann, glaube ich, wenn man da zu viert sitzt und jeder gibt irgendeinen Quatsch ein, dass es dann schon bestimmt funny sein kann. Wenn du aber alleine da sitzt, also ich habe es halt jetzt nur alleine spielen können. Und dann war es halt so, ja, okay. Ich glaube, dass man da so, wenn man wirklich mal wieder, es gibt halt wenig Alternativen, so ein Partyspiel ist immer mal ganz nett. Scribblenauts ist jetzt auch keine unsympathische Marke. Ich hätte mir aber, glaube ich, eher mal wieder einen anderen Scribblenauts-Titel gewünscht als jetzt das. Aber wenn man mal Bock hat auf so ein Partyspiel und es, wie gesagt, aus Mangel an Alternativen, kann man sich das ruhig mal anschauen. Es ist jetzt auch nicht schlimm oder schlecht, es ist völlig solide, aber es hat meiner Meinung nach keine Highlights und keine Sachen, wo ich sage, so, boah, krass, das ist irgendwie schon sehr funny gelöst oder ist jetzt besonders witzig oder ist besonders ideenreich oder ist besonders umfangreich. Das ist es nicht. Die Minispiele sind überschaubar. Das Brettspiel, auf dem das stattfindet, ist wahnsinnig nervig, weil, also das funktioniert so ein bisschen welches Brettspiel erinnert mich das? Auf jeden Fall kann man auch wirklich, also immer wieder gibt es Karten, man kann auswählen am Anfang, wie lange soll es ungefähr dauern? 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten. Ich habe 15 Minuten genommen, ich habe 50 Minuten gespielt, weil der Gegenspieler ständig eine Karte gezogen hat, auf der schon alle werden wieder auf den Anfangspunkt zurückgesetzt. Alle werden wieder auf den Anfangspunkt zurückgesetzt. Alle werden wieder, weil ich immer gesagt, das kann ich nicht glauben. Und dann kam es auch relativ schnell, also dafür, dass es ja dann trotzdem irgendwie so 40, 50 Minispiele haben soll, haben sich halt auch relativ schnell, also den Hürdenlauf habe ich dann irgendwie 4-mal gespielt und andere Sachen habe ich gar nicht gesehen. Also da hat sich das Spiel auch nicht richtig gefunden, was so den Ausgleich von jetzt taucht mal das auf und jetzt taucht mal das auf Minispiel, damit man alles mal gesehen hat. Das ist meiner Meinung nach nicht ausgegoren und deswegen ist das alles nur leider mittelmäßig. Scribblenauts Showdown muss nicht sein.
Ja, okay, würde ich sagen, Tüten auch das so
an. Du hast einen krassen PC-Titel gespielt, ne? Ich bin da nur drauf gestoßen, Frostpunk heißt der,
ja,
weil er ziemlich gute Wertung bekommen hat und habe wieder so gesagt, was ist das denn? Entgeht mir da was, wenn ich mich nicht an PC setze? Und bin jetzt sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ich habe nur Screenshots von dem Teil gesehen und habe auch gesehen, oh, die Rezensionen sind aber sehr gut. Frag's mal meinen Entwickler, ob er dir einen schickt. Der hat Nein gesagt. Und
nein.
Und war dann so, okay, sieht aus wie Command & Conquer im Winter. Das ist schon irgendwie cool. Ich lag natürlich wie immer komplett falsch. Der liebe Chris von GOG.com hat mir dann eine Variante geschickt. Danke dafür. Ganz kurz mal so. Muss man auch mal erwähnen. Naja, und das ist eben eine das Spiel ist eine dystopische Zukunft, die im Wesentlichen sagt, ey, der Winter hat angefangen und einfach nie wieder aufgehört. Also es ist wirklich, schneit den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Und die Menschen, die überlebt haben, die müssen jetzt versuchen, durch diesen Winter weiterhin zu überstehen. Das Ganze soll, glaube ich, in England, beziehungsweise ich glaube, das Ganze spielt in der Nähe von England, London. Und ist jetzt ein bisschen außerhalb davon, wo London halt komplett zugeschneit ist und da wirklich dann die Leichen jetzt rumliegen und einfach, ne, da gibbelt nichts mehr. Man fängt dann eben an in so einer kleinen Schlucht, in so einer Bergschlucht, die eben so ein bisschen vor dem Schnee schützen soll, hat so einen riesengroßen Generator, insgesamt, ich glaube, 45 Arbeiter, Pi mal Daumen. und jetzt gilt es zu überleben. Das Ganze ist eben ein Strategiespiel, also von oben herab, in der Vogelperspektive gucken wir drauf, daher hat mich das auch so ein bisschen an Command & Conquer erinnert, weil nachher noch Roboter dabei sind und so ein Zeug und deswegen dachte ich so, ah, okay, da wird gekämpft. Wird gar nicht, also schon ums Überleben, nicht gegen andere. Und beginnt dann eben damit, dass man erstmal wirklich die Leute alle so ganz strategieüblich zuweist. So, die bauen Kohle ab, die bauen Holz ab, die suchen rum und gucken, ob sie irgendwo Metallwracks finden, weil wir dann halt Stahl brauchen und so weiter und so fort. Da muss darauf geachtet werden, dass eben dieser Generator, der da von Anfang an steht, immer beheizt ist. Das heißt, der braucht immer Kohle. Sobald die ausgeht, ist das Spiel auch vorbei, finito. Denn dann verrecken einfach alle nacheinander, weil irgendwie immer so zwischen minus 20 und minus 50 Grad sind. Und das ist dann so der Grundkern. Und das erste Mal, als ich gespielt habe, war so Tutorials, nee, brauche ich nicht, aus, Strategiespiel. Und da war die Runde, glaube ich, so nach 5 Minuten vorbei oder sowas. Und habe dann gesagt, okay, Tutorials vielleicht doch. Und dann hat mir das Spiel jetzt mal gesagt, pass auf, wenn du Häuser baust, nah am Generator. Solltest du aber keinen Platz mehr nah am Generator haben, dann Häuser danach bauen, aber Mini-Generatoren nachbauen, die du aber erst erforschen musst. Dafür brauchst du aber auch erst Forscher. Deswegen gehst du da und dahin. Und dann brauchst du Scouts, die nach außerhalb nach anderen Menschen suchen, die dann auch für dich arbeiten und Materialien mitbringen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr schnell, dass es sehr, sehr tiefgründig wird, denn alleine dann dieser Erforschung, dieser Forschungsbaum, den man hat, nachdem man dann eben so ein Labor gebaut hat, der hat zig verschiedene Möglichkeiten, da kannst du entweder, du musst doch immer gucken, dass du dich so entscheidest, dass es natürlich möglichst smart ist zum Weiterleben. Zum Beispiel baust du jetzt zuerst aus, dass der Generator mehr Hitze erzeugt oder weniger Kohle braucht. Baust du erst aus, dass du dein Kohlekraftwerk, dass du überhaupt erst eins bauen kannst, dass du es dann verbesserst. Dann musst du nachschauen, baust du irgendwie was dafür sorgt, dass schneller Leute von außerhalb zu dir finden und zu dir kommen.
Also hast du schlaue Menschen, wofür ich einfach zu dumm wäre.
Ja, aber geht mir da haargenauso. Das war dann so, okay. Und jetzt dann geht's noch weiter so Civilization-mäßig so, okay, jetzt brauchen wir Gesetze. Willst du, und dann hast du immer so zwei Seiten. Willst du zum Beispiel, dass Menschen, die irgendwie krank sind, die zum Beispiel so Frostbeulen oder so, ne, so halt Armglieder und sowas durch Frost abgestorben sind, soll das abgehackt werden oder bleibt das dran und dann verrecken die vielleicht daran und dann finden dich alle scheiße. Oder du sagst, nee, du hackst das jetzt ab und dann finden dich alle nicht mehr ganz so scheiße. Zwar auch ein bisschen, weil du hast was abgehackt, aber die haben trotzdem Hoffnung, dass sie überleben. Das ist halt auch sehr wichtig, weil es gibt halt diese Hoffnungs- und diese dich scheiße finden Leiste, die sich halt
die auch mit der
Zeit
heißen.
Immer mehr füllen. Ja, ich habe vergessen, wie sie heißt. Die mit der Zeit sich immer mehr auffüllen. Da musst du halt auch direkt drauf gucken, weil umso mehr Leute dich halt kacke finden, die hauen dann einfach ab. Die sagen dann so, ja, nee, weißt du was, wir suchen uns jetzt eine andere Zivilisation. Das hier, das wird alles nichts. Und dann können sie auch andere mitnehmen, dann können sie anderen Kram von ihr mitnehmen. Das ist richtig, richtig harte Nuss. Also das war das zweite Spiel, was ich dann hatte. Das musste ich dann auch, glaube ich, so nach 102 Stunden musste ich dann auch sagen, okay, ich werfe das Handtuch. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Das wird hier gerade alles nichts. Mit der Zeit wird es dann aber halt eben immer besser. Umso mehr man erforscht hat, ne, kann man auch Straßen bauen und so eine recht typische Strategie. Man kann mehr Häuser bauen, man kann ein Krankenhaus bauen und so weiter und so fort. Und wirklich der Reiz darin besteht eben nicht, wie gesagt, durch andere kämpfen oder zu ne, irgendwas zu weisen, sondern wirklich zu überleben am Ende des Tages und dann dabei immer so ein bisschen Geschichte mitzubekommen, denn mit der Zeit, da nehme ich jetzt nicht so viel vorweg, weil es ist recht schnell, kommt dann auch raus, okay, so viele Leute sind gar nicht drumherum, aber wo sind die auf einmal alle hin und wo kommt dieser große Roboter her, der für einen einfach automatisch Kohle abbaut. Solche Sachen eben. Hat viele, ich glaube, es habe ich noch am Namen, deswegen Frostpunk, hat viele Steampunk-Elemente drin, also es spielt alles von so ein paar hundert Jahren, aber ist trotzdem so diese typisches Bronze-Zeitalter mäßig mit lustigen Brillen und sieht alles halt so Steampunk-mäßig aus. Ich kann es nicht besser beschreiben, weil ich bis heute nicht ganz rausgefunden habe, was Steampunk ist, wenn ich ehrlich bin. Aber da ist eben die Anleihe dran. Ich finde es sehr cool gemacht. Also es ist so ein typisches, They Are Billions oder so, was so ein typisches Aufbaustrategie ist, was man wirklich schön wegspielen kann, ohne dass man da, jetzt anders zum Beispiel God of War, wo man sagt, ich muss jetzt weitermachen, das ist jetzt Abendfüllende Unterhaltung, sondern viel eher so, du bist gerade zum Beispiel am PC und machst dann kurz Pause, weil du arbeitest oder was auch immer, dann kannst du so eine halbe Stunde wegspielen, dann packst du es nachher nochmal an, dann und so weiter und so fort. Das mag ich halt immer sehr, so ein bisschen so dieses ablenkende, Hirn ausschaltende. Wobei Hirn ausschalten sollte man hier nicht machen, denn es ist teilweise richtig knifflig. Mhm. Und auch cool erzählt. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt, nochmal ganz kurz noch dazu. Ist halt, ne, alles durch so mit animierten Bildern und die Leute reden immer mit einem. Und da kommen sie auch immer an und sind teilweise, da sind noch sehr krasse Sachen drin. So dieses so, da kommt der Arzt, zum Beispiel so ein Arzt kommt dann zu dir und sagt so, ey, pass auf, der will einfach seinen Fuß nicht amputiert haben. Wenn er aber nicht amputiert bekommt, dann stirbt er. Was willst du machen? Mhm. Willst du ihn amputieren oder willst du halt sagen, ja, dann mach halt, was du möchtest? Und,
also auch so Ethik und moralische Fragen.
Die ja, genau, auch, oder, super, also ist richtig krass.
Ja, ich lese gerade auch, also ob du zum Beispiel Kinderarbeit erlaubst, ist auch so eine
genau,
Frage.
Genau, sowas.
Das finde ich echt spannend, so die Idee. Also habe ich bisher noch nie erlebt, auch so dieses Stadt-Survival-Spiel ist ja auch sowas. Gibt es da was Vergleichbares?
Spontan fällt mir eigentlich nichts ein, nee. Dann, dass sowas oder auch so, willst du einen Friedhof bauen oder die Leichen einfach in einer Grube verscharren? Wirklich, und dann bist du so, ja, okay, und dann sagt dir das Spiel immer wieder, pass auf, du hast immer, ich glaube, immer zwei Vor- und zwei Nachteile, je nachdem, was du nimmst. Beim Friedhof eben, dann werden die halt vergraben, die Leute, ne, die Gläubigen, die freuen sich und Krankheiten gehen nicht um. Negativ ist aber, die können in der Zeit nicht arbeiten, was übrigens super wichtig ist, du musst auch einteilen, wie die Leute arbeiten. Und wenn dir zum Beispiel einmal einer dann sagt, so, ja, nee, ich habe keinen Bock, jetzt Kohle abzubauen, dann kann das halt wirklich einfach passieren, dass einfach alle verrecken, weil dann einfach nicht mehr genug Kohle da ist für die Heizung da. Und das ist halt, sehr spaßig, sehr intensiv. Und ich würde einfach, ich weiß nicht, ob es Early Access ist, ich glaube nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Nee, Moment, kältestens empfehlen. Es macht wirklich Spaß. Es ist cool gemachtes Spiel. Ha!
Mega.
Cool, geil. Oder? Mega.
30 Euro.
Ich sollte auch auf Tour gehen. Und dementsprechend Frostpunk. Wer Bock auf Strategie hat und am PC spielt, der sollte es auf jeden Fall reinziehen.
Tippitoppi.
Das war's von mir. Max, du hast gesagt, hör mal, ich mach Maxis großen Indie-Check. Ich guck mal in der Wühlkiste, was wir so in den vorangegangenen Folgen besprochen haben und bespreche das heute einfach nochmal.
Ihr seid einfach schlechte Menschen, wirklich. Oldboy ist jetzt endlich auf Konsolen erschienen. Das ist für viele Leute ein tolles Ding, weil ich glaube, außer euch zwei Spastis und diesen ganzen PUBG-Mongos und Fortnite-Fixern spielt niemand auf der Welt mehr PC.
Der Dominik Hammes hat mir das für PC geschenkt. Oldboy. War mega. Mit Controller angeschlossen, fertig.
Du hast es auch auf PC gespielt?
Ja, weil Dominik mir das geschenkt hat. Hat mich Loser. Sehr gefreut.
Ey, Oldboy, ich muss dazu auch nicht mehr viel sagen. Es ist ein wahnsinnig schöner Plattformer, sehr liebevoll gemacht, wahnsinnig gute Kritiken, zu Recht, schöne emotionale Geschichte, der Look ist geil. Ist natürlich auch so ein bisschen Metroidvania-ig, aber auch, ja, nicht richtig eigentlich. Hat auch eher schon eine stringente Story. Mag ich sehr gern. Habe ich mich lange Zeit gefreut, dass es irgendwann für Konsole erscheint. Ist es jetzt endlich. Sehr gut. Gibt jetzt auch bald eine Boxed-Version für die Switch. Sei damit abgehakt. Hellblade haben wir letztes Jahr ausgiebig besprochen, kam für die PlayStation 4. Ist ein ASMR-Simulator und der mich wahnsinnig macht. Ich habe es aber trotzdem nochmal reingezogen auf der Xbox One, weil es ja trotzdem auch ein gutes Spiel ist. Tolle Optik, gute Story, besonderes Ding. Gibt es in der Form nichts Vergleichbares. Wollte ich nur nochmal empfehlen, gibt es jetzt für die Xbox One. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Adventure Pals ist im Endeffekt so eine Art vom Look her, vom Feeling her so ein bisschen. Also man merkt schon, dass es sehr Adventure Time angefreundet ist, so vom Feeling, vom Lookalike-Ding her. Macht aber Spaß, ist ein gutes Spiel, ist ein Plattformer, der meiner Meinung nach ein bisschen zu lange geht, der auch dafür dann trotzdem nicht genug Abwechslung bietet, aber so für zwischendurch und für Leute, die Bock auf einen schönen Indie-Plattformer haben und eher einen, der gut gemacht ist, weil es gibt ja auch zwischen haufenweise Schrott, weil ja irgendwie die Kontrollen noch immer kleiner werden. Adventure Pals gehört auf jeden Fall zu den qualitativ hochwertigeren Titeln in der Liga. Und für Freunde von Adventure Time und den Humor von Adventure Time kann man sich das mal reinziehen, weil das hat schon seinen eigenen Charme. Und das letzte Spiel, dem möchte ich ein bisschen...
Entschuldigung, ganz kurz, zu Adventure Time soll auch dieses Jahr noch so ein großes Open-World-Game erscheinen, ne?
Ja, das habe ich auch, genau.
Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich glaube, das heißt Pirates of the Enchiridion oder sowas.
Ich bin gespannt. Ja. Ich hab mich da doch gar nicht so richtig. Das nur irgendwann mal einen Screenshot irgendwo gesehen.
Oder genau. Der Trailer ist auch schon sehr viel. Also, es sieht wirklich sehr schön aus und sehr spaßig. Ich bin auch gespannt drauf.
Okay. Und das letzte Spiel, dem ich kurz Zeit noch einräumen möchte, ist Minute. Weil Minute ist ein Indie-Spiel, das eigentlich in nur zwei Farben Pixel-Look stattfindet. Das Ding ist. Das Besondere für mich am Minute ist, es hat ein Kumpel von mir gemacht. Also, der hat daran mitgearbeitet. Cool. Und zwar Dominik Johann, aka Zerstörer auf Twitter, der hat das gemacht und ich habe das immer nur gesehen und dachte mir, was tut der da eigentlich, was tut der da eigentlich? Jetzt ist das Ding rausgekommen. Ich habe es mir dann einfach mal für 10 Euro auf dem Marktplatz gekauft und es hat einen wahnsinnig guten Metacritic. Ich glaube, der Metacritic ist bei Pan 80. Und da war ich schon so, what, Dominik, das ist aber nicht schlecht, was du da gemacht hast. Und das Ding ist richtig gut. Das Ding heißt, also es schreibt sich M-I-N-I-T, Minute. Mir ist dann irgendwann, als das Spiel durch war, ist mir aufgefallen, ah, das ist ja witzig, weil man hat ja immer nur 60 Sekunden Zeit. Man arbeitet immer nur in 60 Sekunden Intervallen, dann stirbt die Figur automatisch. In der Zeit könnt ihr Schritte ausführen. Das heißt, ihr bringt euch in dieser kleinen Welt immer weiter voran. Der Game, der Look ist dadurch, dass es halt nur so schwarz-weiß gehalten ist, dass es ein Pixel-Look ist, wo wir uns eigentlich alle dran satt gesehen haben, aber trotzdem irgendwie auch, in dem Fall ist es charmant und auch nicht nervig, erinnert es irgendwie an so eine Undertale, aber vor allem auch Game Boy Link's Awakening Mischung. Man geht auch am Anfang runter an den Strand und findet ein Schwert. Das ist ja eindeutig ein Link's Awakening Wink mit dem Zaunfall. Eine kleine Hommage an dieses wunderbare Game Boy Spiel von Zelda. Ja, man kämpft sich dann immer durch diese Intervalle und muss halt so seine Rätsel lösen. Und das ist jetzt nicht super lang. Das hat man auch, wenn man da irgendwie Gas gibt, so alle Rätsel versteht, so ein guten 2 Stunden durch. Das kann man dann auch dadurch, dass es halt diese Intervalle hat und man immer wieder seine Schritte optimieren kann, kann das auch für einen so ein Speedrun-Ding werden. Also man kann da relativ schnell, es gibt auch den Erfolg, spiele das Spiel in unter 25 Intervallen durch. Und das ist absolut geil. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Das hat mich so nicht ganz so ergriffen wie Undertale, weil Undertale war ja für mich auch so emotional, so, huh. Aber das ist so einfach geil. Das ist einfach eine geile Hommage mit einer geilen Idee, mit schönen Figuren. Und es ist einfach sehr, 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 sehr schön. Und ich habe ja noch mal ganz kurz ein Hint auf unser neues Patreon-Format zu basteln. Wir haben ja ein neues Format, Radio Man Cave heißt es. Das gibt es auch beim Radio Nukular Patreon.
Ja, was du aber einfach so während der Tour rausgehauen hast. Da hat sich auch jeder gefragt, so, okay, was passiert hier gerade? Wir haben ja generell gerade ziemlich viel rausgehauen auf Patreon und auf einmal, so während du die Tour machst, kommt auf einmal so ein aber richtig gutes Format. Ganz großes Lob von meiner Seite nochmal. Gerne gehört.
Ja, vor allem, das habe ich ja Off-Day produziert. Ja. Ich hätte mich auch mal hinsetzen können und die Fresse halten können. Aber nein, ich habe auf der Tour abends noch in Frankfurt, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, habe ich ihr Signature, nicht Signature, ich verwechsel die alle, weil es inzwischen so viele gibt davon. Bin ich gerade, Strictly Limited Games, genau, Strictly Limited Games aus Stuttgart. Das sind 2 Jungs, die machen im Endeffekt das gleiche wie Limited Run Games. Und die beiden Jungs kamen vorbei und mit denen habe ich mich unterhalten. Die habe ich noch nach der Show interviewt. Das wollte ich eigentlich mittags schon machen. Ich hatte mich mit denen verabredet. Nach Stuttgart konnten sie nicht kommen zum Gig, weil sie an dem Tag ein Freund von denen hat geheiratet. Also haben sie gesagt, ey, pass auf, wir kommen nach Frankfurt. Wir bringen dir auch ein paar Games mit. Ich war geil, Games finde ich super, ich mag Games. Und dann sind sie vorbeigekommen. Und sie kamen aber erst, weil sie im Stau standen. Die haben ja eigentlich nur 2 Stunden Anfahrt von Stuttgart nach Frankfurt. Sie haben aber dann 4 Stunden gebraucht, kamen kurz vorm Gig die Tür reingeschneit. Gott sei Dank hatte ich sie noch auf die Gästeliste geschrieben. Ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, die kommen gar nicht mehr. Die haben mich verarscht oder so. Und dann kamen sie. Und dann haben wir danach, nach dem Auftritt noch, war noch bis 12:30 oder so die Location auf. Und ich gedacht, vielleicht kommen die nicht mehr. So, so Dullis, vielleicht so andere Kerle. Ich habe einfach eine falsche E-Mail geschrieben. Ja, wir kommen zu dir nachts. Ha, Hurensohn.
Wir bringen dir Spiele mit, ganz viele.
Ja, Dummkopf. Und die kamen dann noch und haben uns danach noch getroffen und haben dann noch bis 12:30 in der Location gesessen. Alle waren schon weg, die ganze Band lag schon im Bett und ich saß immer noch in der Location. Der Türsteher unten war, der Türsteher war der netteste Mensch der Welt, weil er hat einfach so gesagt, so, ja, ist alles gut, mach mit deinen Leuten das Ding. Und er saß einfach alleine im Dunkeln, bis wir fertig waren und hat keinen Murks gemacht. Dann habe ich sie noch interviewt und das war echt nice. Und auf jeden Fall habe ich zu denen gesagt, pass mal auf, ein Kumpel von mir, der hat ein richtig geiles Videospiel gemacht. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass das richtig nice ist, nämlich Minute. Das kannten sie noch nicht. Haben gesagt, was ist das? Ich sage, ich stelle jetzt den Kontakt her. Und ich will nämlich, ich liebe Limited Run Games, so, aber ich habe gesagt, ich will, dass ihr das macht. Ich will das einfach, das soll mein Meisterwerk, mein Magnus Opus in meinem Leben wird sein, dass ihr Minute rausbringt. Am besten noch mit einem Soundtrack auf Vinyl und das macht ihr mal schön zusammen. Dann habe ich die jetzt zusammengeführt und vielleicht passiert das tatsächlich.
Warst du der Kumpel?
Vielleicht war ich der Kuppler. Mega. Vielleicht heiraten sie und werden ein wunderschönes Kind machen, was auf, als PlayStation 4 und PS Vita Version erscheint. Da hoffe ich sehr drauf, weil es echt ein gutes Spiel ist. Das kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Und es kostet vor allem nur einen günstigen Zehner. Und es macht wirklich Spaß und es macht auch Motivation. Man ist auch motiviert, es nochmal anzumachen, weil man halt einfach auch noch anderes Zeug entdecken kann und viele Geheimnisse. Und das ist echt. Ich liebe das, dass man merkt, dass heute Videospiele machen, die einfach krasse Videospielfans sind und einfach sich so Hommagen schaffen an gewisse Sachen. Und das ist sehr, sehr schön. Deswegen, Minute ist ein wirklich schöner, kleiner Geheimtipp, den ich nicht nur empfehle, weil es ein Kumpel von mir gemacht hat, weil der hat mir keine Sekunde gesagt, dass er das macht. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe gedacht, jetzt hoffe ich nicht, dass er es verkackt hat. Und ich war so froh, dass es nicht nur verkackt hat, sondern nicht nur verkackt hat, sondern dass es auch noch so gut ist.
Ich kaufe das gleich.
Deswegen, mach das mal. Das ist echt nice. Das ist schön. Gut. Das war's.
Ja, gut hier. Ich glaube, als Fazit für diese Folge kann man, glaube ich, sagen, dass man nur von Glück reden kann, wenn man God of War zum Laufen bekommen hat. Und das ist eine sehr schöne Folge war.
Ja, eigentlich auch nur geile Titel dabei, ne? Gut, dass wir nicht über Sea of Thieves gesprochen haben, dass einfach so den durch und runtergezogen hätte.
Ich dachte gerade so, dass meine Anspielung, dass bei euch das schallende Gelächter ausbricht. Aber gut, ist halt so.
Warte mal nochmal.
God of War zum Laufen kriegen. Max lässt mich auch im Stich. Was ist denn los hier heute?
Sorry, das ist einfach, ich verstehe nur Kinderhumor. Ich verstehe nur, wenn du sagst, Bastard. Guck mal, wirklich? Der Clown, dem habe ich die Nase dröhnt. Max, du noch ein bisschen Schokolade? Max, ja, ich mach dir mal einen Papagei aus 3 Ballons.
Immer nur austeilen, nie einstecken. Ja. Das liebe ich ja. Jetzt erzähl das doch mal, das war super witzig.
Was war super witzig? Ich weiß gerade wirklich nicht, was du willst, Tim. Das ist mein Problem.
Tu nicht so, als ob du Sex hast. Du kriegst nicht mal God of War zum Laufen.
Ach so. Stimmt, so, jetzt fällt es mir wieder ein.
Schneid das ja, so, dass es so okay. Direkt kommt.
Ja, das wäre ja mega unfair. Ja, Tim, das ist wirklich witzig. Tschüss. Ja, das. Soll ich das jetzt erzählen? Ja, so
wie ja klar.
Ja, da hat uns einfach ein Typ, also auf der Autokino-Seite, die ja wirklich nichts mit Videospielen zu tun hat, schreibt mir irgendwann ein Typ eine PM mitten in der Nacht so, wie kriege ich den God of War zu laufen? Und man ist so, was willst du denn? Ja, ich habe mir das gerade runtergeladen und es läuft nicht, bin ich der fucking Kundenservice? Ja, aber du spielst auch Videospiele. Ja, aber ich mach doch nicht die Programme dahinter. Sag mal, hast du den Arsch auf, Alter?
Das Geilste fand ich, dass du gesagt hast, ich schreibe doch auch nicht Frank Rosin, wenn meine Pizza verbrannt ist. Und er antwortet, ja, mir ist ja auch nicht
Frank Rosin.
Ja, nein, erst hat er geschrieben, mir ist ja auch nicht die Pizza verbrannt, sondern 65 Euro für dieses Kackspiel. So, und dann kommt erst noch in so einer extra Nachricht, wer ist Frank Rosin? Also es ist einfach pure Comedy, es ist Wahnsinn.
Und dann wollte er doch so sagen, so ja, ich habe mich gestern, wollte er mir so cool sagen, dass er Sex hatte. Und dann, ja, die Wut ist wie weggeblasen dank meiner Freundin und Alter, so. Du schlimm. Ekel, jetzt hör auf mir zu erzählen, dass du noch fixst, Alter. Ist mir scheißegal, ob du Sex hast, du Lurch, Alter. Und dann habe ich nur geschrieben, so, tu nicht so, als hättest du Sex. Du kannst nicht mal God of War installieren. Und da kam nie wieder was. Ja. Und ich mache ja ganz gerne den Running Gag die letzten Tage, dass ich immer wenn ich God of War anmache, halt einmal ein Update ist, was man überspringen kann. Ja, ich weiß. Und ich hab dann irgendwann, mache halt irgendwann jeden Tag Snap und wenn so, Mann, ich PlayStation, du Fotze, jetzt musst du schon wieder. Ich find's halt einfach witzig, mich so künstlich darüber aufzuregen. Und dann kam heute jemand, dass ich Meinungsmache gegen Sony mache.
Propaganda.
Propaganda. Weil, als würde irgendjemand da sitzen und sagen so, dann kaufe ich mir's nicht. Ich spiel's doch sogar. Also es ist einfach, ich hasse das Internet.
Weil du für Xbox gearbeitet hast. Nicht mal mehr aktuell.
Hast.
So, und dann, das ist unfassbar. Bastard. Naja.
Bastarde. Naja. Leute, fickt euch doch einfach mal ins Knie. Das war Rumble Pack, hey. Der sympathische Podcast von Videospielen. Also haben wir noch was?
Nee, ich glaube nicht. Ich wollte nur sagen, sind wir, Rumble Pack. Fickt euch.
Hey. Ach so. Gibt's kein Dingsy? Nee, ne?
Nee. Hat keiner rausgesucht, schade.
Hat keiner rausgesucht. Ja, könnt ihr euch selber, wenn ihr eure PlayStation anmacht, seht ihr, was es umsonst
Beyond gibt. Beyond the Souls weiß ich auswendig, auf jeden Fall. Und Rayman Legends bei PlayStation Plus. Mega krass. Ich liebe Rayman Legends, eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich finde schon. Rayman Legends, mega geil. Freut euch drauf, PlayStation Plus. Xbox Gold weiß ich gerade nicht auswendig. Beyond the Souls kann man spielen, kann man gerne spielen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Lohnt sich. Heavy Rain fand ich geiler. So, tschüss.
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 Das war jetzt der Abschluss.
Ja. Ey, es ist Rumble Pack, ist alles scheißegal.
Okay. Dann drück jetzt Stopp.
Und dann fährst du mit deinem Drahtesel.
Mit einem Drahtesel.
Mit einem Lungentorpedo im Mund.
Mit einem Lungentorpedo. Das ist mein Lieblingswort aus dem Jugendwörterbuch. Was, und ich frage mich immer, Lungentorpedo ist, sagen anscheinend Jugendliche zum Wort Zigarette. Welcher Hurensohn? Also wirklich, ich mein's nicht böse, aber welcher Hurensohn hat sich denn gesagt, also was ich glaube, was die jungen Leute zu Zigaretten sagen, ist Lungentorpedo. Hier, also Karl-Heinz, ich würd sagen, Karl-Heinz, also wenn ich, das kann ich eins abstätigen, ich hab's auch letztens auf der Straße gehört. Glaube ich. Da hat einer gesagt, hier, Kleiner, hast du mal ein Lungentorpedo? Ah ja, klar. Und dann hat er aufgemacht. Sagt kein Mensch. Bitte, liebe Menschen, die das Jugendwörterbuch gestalten. Haltet die Fresse und schneidet euch die Hände ab oder macht irgendwas anderes mit eurer Intelligenz und eurer Schlauheit. Aber bitte, bitte hört auf, Jugendlichen Wörter in den Mund zu legen, die sie nicht benutzen. So, ich bin 32 und ich bin auch noch nicht vollkommen hängen geblieben.